Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach dem großen Preis von Ungarn, bei dem sich Red Bull Racing dank eines weiteren Sieg von Max Verstappen mal wieder in die Geschichtsbücher eintragen konnte, mit dem 12. Sieg in Folge. Damit brechen sie den Rekord von McLaren, den sie mit Senna und Prost im Jahr 1988 aufgestellt haben. Das ist also vielleicht so ein kleiner Wermutstropfen für McLaren auch an diesem Wochenende, aber insgesamt gab es da, glaube ich, doch viele lächelnde Gesichter am Ende des Tages in der Garage. Denn Lando Norris, der wurde wieder Zweiter, wie schon in Silverstone, und zwar vor Sergio Perez. Über alle Geschichten des Wochenendes wollen wir jetzt sprechen. Am Ende werfen wir natürlich auch nochmal einen kleinen Blick voraus auf das letzte Rennen vor der Sommerpause in Spa. Ich bin Sophie Affelt und mit dabei, ihr seid es natürlich gewohnt, ist mein Co-Moderator Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Hallo Sophie.
Ja, wir sind natürlich wieder auch zu dritt heute. Christian, der hat heute nochmal Schonfrist sozusagen, ist heute nicht mit dabei. Der war ja auch in Ungarn vor Ort. Habt ihr vielleicht auch ein bisschen mitverfolgen können, wenn ihr auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de auch unterwegs wart am Wochenende. Und wenn ihr das getan habt, dann werdet ihr auch mitbekommen haben, dass auch Kevin Herrmann mit dabei war, der Datenexperte vom Motorsport Network Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn trotz wirklich sehr langer und anstrengender Rückreise hier noch im Podcast begrüßen können heute. Schön, dass du dabei bist, Kevin.
Ja, halt zusammen, freut mich, dass ich mit dabei sein darf, obwohl ich schon sagen muss, ich bin jetzt keine Ahnung, wie viele Stunden schon wach, seit Sonntag 5.30 Uhr wahrscheinlich, also ja, mal gucken, wie das jetzt hier wird.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber freue mich auch sehr, was du erzählst. Und ja, bevor wir zum Sportlichen kommen, kannst du ja eigentlich auch schon mal so einen ersten Eindruck vermitteln. Ich meine, es war ja auch dein erstes Mal im Formel 1 Paddock. Ich glaube, da ja, sind bestimmt schon eine Menge Eindrücke auch auf dich eingeprasselt. Kannst du irgendwie so einen Moment nennen, der so dein Highlight war, oder ist das eigentlich gar nicht möglich?
War schwer, irgendwie das Wochenende ist total schnell vorbeigegangen, aber irgendwie dann auch nicht. Also es war irgendwie total viele Eindrücke auf einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Deswegen fällt mir jetzt auch aktuell total schwer einzuordnen, wie die Tage nochmal waren, weil es wirklich so viel war, was ich da erleben durfte, und war auf jeden Fall eine riesige und großartige Erfahrung.
Man stellt sich ja manchmal auch so ein bisschen doch Dinge anders vor, als sie dann in der Realität sind. Hat dich irgendwie was überrascht oder war es eigentlich alles so, wie du es aus Erzählungen schon kanntest oder erwartet hast?
Na, am meisten hat mich schon eher die Strecke überrascht, weil man halt das gar nicht so am Fernseher so sieht, diese ganzen Wölbungen, das Hoch und Runter. Das war auch in Ungarn relativ stark. Ich hatte schon damals in Monaco 2013, als ich dort war, nicht im Rahmen der Formel 1, war ich einfach mal so dort, hat mich das schon sehr überrascht, wie steil das dort hochging, Richtung Casino und auch in Ungarn jetzt wieder. Oder auch die Kiesbetten, das hatte ich ja auch in meinen Artikel damit reingeschrieben, haben mich schon sehr überrascht, weil das ist kein Kies, das sind wirklich richtige Steine, die da drin liegen. Und kein Wunder, dass sich da auch Sergio Perez den Unterboden wieder kaputt gemacht hat, als er da so ein bisschen drüber geräubert ist im ersten Training.
Übrigens auch nicht, dass ihr euch wundert, ich werde Kevin Herrmann heute mit ganzem Namen ansprechen. Und wenn ich nur Kevin sage, ist Kevin Scheuren gemeint. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich hoffe, das ist dann ein bisschen entspannter als letztes Mal mit dem Namenschaos. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Und ich denke, ich bin unfreundlich oder wie auch immer. Ja, Kevin, so dein erstes Mal im Paddock ist ja auch noch gar nicht so lang her. Eigentlich ziemlich genau ein Jahr, auch in Ungarn. Warst du auch so geplättet nach dem Wochenende letztes Jahr, so wie Kevin jetzt, also Kevin Herrmann jetzt?
Ja, absolut. Vor allem, weil Christian immer voll ein hartes Regime hat, was Arbeitszeiten angeht. Also da wird nicht viel geschlafen. Ich habe auch schon zu Kevin, als wir mal kurz darüber gesprochen haben, so privat erzählt, bei mir war es dann mehr so ein 2-3 Stunden Dösen, weil ich ja sowieso gar nicht klar kam und einfach da durchgeschwebt bin das ganze Wochenende. Und ja, danach ging es natürlich auch direkt weiter. Und das zu verarbeiten ja trotzdem, das ist ja eine krasse Erfahrung. Also für jeden Formel-1-Fan, der das mal erleben darf, dann so nah dran zu sein, dann auch da zu arbeiten. Ich glaube, das ist einfach was ganz Besonderes. Und also ich erinnere mich noch daran, dass ich wirklich gut geschlafen habe an dem Montag, als ich dann endlich zu Hause war. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch schon Starting Grid aufgenommen haben oder wir da noch Dienstag aufgenommen haben.
Ja, ich glaube,
dann schon so ein bisschen, zumindest ein bisschen runtergekommen bin. Aber ja. Das ist halt, ne? Es geht halt so schnell weiter, aber ich weiß noch, dass ich im Zug, also da habe ich den toten Punkt gehabt, als ich dann von Christian mit dem Zug Richtung Bonn gefahren bin, da war es dann bei mir auch vorbei. Also das hat Kevin ja heute auch erlebt, dass so eine Zugfahrt dann echt nochmal sich ziehen kann. Und arbeiten kann es im Zug ja auch nicht bei dem Internet dort.
Ja. Also, glaube, das kennt jeder, der wahrscheinlich schon mal ja, mit der Deutschen Bahn unterwegs war und arbeiten musste. Es funktioniert nicht immer so gut. Ja, ich glaube, mir ist eben angefallen, wir haben, glaube ich, sogar Mittwoch aufgenommen letztes Jahr. Wir hatten nämlich Dienstag aufgenommen und dann kam das große PS3-Drama auf Twitter.
Stimmt, das war ja auch.
Und dann haben wir die Folge abgebrochen.
Oh, wir dürfen diese Folge nicht mehr erwähnen, weil dann muss ich wieder zu meiner Schande sagen, dass ich sie gelöscht habe. Obwohl so viele Leute sie unbedingt hören wollten.
Ich? Das wusste ich auch gern.
Ja.
Ach, du meinst die
gelöschte Folge. Also die Dienstagsfolge, die wir noch mit sehr viel Spekulatius gegessen haben und dann am Mittwoch wussten wir ja, was passiert. Also das war ja auch, also da hatte Kevin vielleicht ein bisschen Glück, dass weder ein Fahrer zurückgetreten ist, noch irgendwelche wilden Spielchen zwischen zwei Teams ausgetragen worden sind.
Na gut, aber die neu aufgenommene Folge ist noch da, da wollte ich nämlich noch darauf hinweisen. Also wenn ihr auch Kevins Erfahrung nochmal hören wollt von damals, vom letzten Jahr, also haben wir, glaube ich, fast eine Stunde drüber geredet im letzten Take. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal reinziehen. Ich glaube, da gab es auch noch die ein oder andere witzige Hotelzimmergeschichte, wenn ich mich richtig entsinne. Also ja, da könnt ihr auf jeden Fall.
Wie war das Hotel dann eigentlich bei euch, Kevin? Was hat er euch denn da gebucht?
War sehr klein, aber eigentlich war es ganz gut. Die Leute dort waren extrem nett, sehr hilfsbereit und das war wirklich echt coole Atmosphäre. Wir haben dann gestreamt von der Terrasse, was auch ganz cool war, aber ja, sehr spartanisch da jetzt mal.
Ich hätte auch viel Hilfsbereitschaft bekommen können, wenn ich es gewollt hätte in meinem Hotel, das ist so.
Ja, sehr schön. Gut, ich glaube, Kevin oder Hermann, du wirst auch noch einige Eindrücke jetzt die nächsten Minuten mit uns teilen können, immer mal wieder von vor Ort. Aber lass uns dann mal so ein bisschen zum Sportlichen auch übergehen. Ich habe es ja eben schon gesagt, wenig überraschend hat Max Verstappen wieder einmal gewonnen. Ja, knapp, ich glaube, 33 Sekunden waren es vor dem zweitplatzierten Lando Norris. Red Bull hat ja auch Updates mitgebracht an den Seitenkästen, unter anderem an diesem Wochenende. Und da dachten sich vor dem Wochenende schon viele, Eieiei, das kann ja was werden. Und ja, in der Tat war der Abstand dann ja auch relativ groß. Aber am Samstag, da ist es ihm nicht gelungen, die Pole zu holen. Das müssen wir auch festhalten. Das hat nämlich Lewis Hamilton getan, Kevin Herrmann. Ist ja auch so einer seiner Lieblingsstrecken, muss man sagen. Und da kamen natürlich gleich irgendwie Flashbacks auf zu 2021. Wieder Hamilton und Verstappen in der ersten Startreihe. Nur leider ja, war dieses Duell dann auch relativ schnell vorbei. Genauer gesagt nach Kurve 1, als Max Verstappen dann Lewis Hamilton vorbeiziehen konnte, der dann ja wiederum auch noch beide McLaren an sich vorbeiziehen lassen musste. Was glaubst du, wieso konnte Mercedes diese starke Performance vom Samstag ja nicht zwangsläufig so auf den Sonntag übertragen? Weil eigentlich ist es ja so, dass sie tendenziell im Qualifying ein bisschen schlechter abschneiden im Rennen. Ich hatte so den objektiven Eindruck, dass das ja vielleicht an diesem Sonntag in Budapest nicht ganz so der Fall war.
Ja, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Einer sicherlich der, dass der Schein des Qualifyings so ein bisschen getrübt hat, weil wenn man die besten Sektoren mal sich zusammenrechnet, dann hätte Max Verstappen die Pole mit 2 Zehntel Vorsprung gefahren. Er hat es einfach nicht zusammenbekommen im Red Bull. Deswegen wäre da, ich meine, 2 Zehntel auf der Strecke, 4,3 Kilometer, so knapp wie es war, ist die dann schon relativ viel. Und wir wissen, der Red Bull ist im Rennen eine absolute Rakete, da geht er nochmal viel besser als im Qualifying und es war dann eigentlich schon vor dem Rennen klar, dass Lewis Hamilton keine Chance auf den Sieg haben wird. Dass es dann am Ende nur für Platz 4 gereicht hat, das hat man einer etwas blöden Strategie vielleicht zu verdanken. Jetzt nicht der Rennstrategie im Allgemeinen, sondern eher der Sache, dass man sehr konservativ rangegangen ist, die Reifen am Anfang zu sehr wahrscheinlich geschont hat, dadurch zu viel Zeit verloren hat und dann hinten raus zwar aufholen konnte, aber dann hat es eben nicht mehr gereicht.
Waren Sie trotzdem das zweitschnellste Auto am Sonntag, würdest du sagen? Ich meine, das hat ja sowohl Toto Wolff gesagt, der meinte ja auch bei George Russell, wenn er jetzt nicht im Q1 aufgrund des Verkehrs rausgeflogen wäre, dass er auch auf jeden Fall auf dem Podium gewesen wäre. Würdest du dem auch zustimmen, dass man eigentlich auch einen Tick schneller war als McLaren am Sonntag?
Ja, die Daten sagen, Mercedes war 5 Zehntel und 1/100 langsamer als Red Bull pro Runde und McLaren 2/100 pro Runde nochmal langsamer als Mercedes. Deswegen würde das schon belegen. Ich war auch in der Medienrunde bei Toto Wolff dabei. Er hat das auch so gesagt, dass man einfach das ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Wer sich den Funk auch mal angehört hat bei Lewis Hamilton, da hat Peter Bonning, der Renningenieur, auch gesagt, wir sind einfach zu konservativ rangegangen, haben da einfach zu viel Zeit verloren. Deswegen hat man das so ein bisschen schlecht gemanagt, muss man sagen.
Also für Lewis Hamilton Kein Podium, das erste Mal seit 2017 in Ungarn. Auch George Russell hat es ja nicht geschafft. Ich habe es gerade schon angesprochen, das Qualifying ging da leider ziemlich in die Hose. Er hat eine starke Aufholjagd geliefert auf Platz 6, muss man auch dazu sagen. Also für mich war das auf jeden Fall auch ein Kandidat auf den Fahrer des Tages. Das wurde am Ende zumindest im offiziellen Formel-1-Fanvoting allerdings Sergio Perez. Da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber Kevin, ich würde auch kurz nochmal gerne den Sieg von Max Verstappen würdigen und auch eben diesen neuen Rekord, den Red Bull da eben eingefahren hat. Ich meine, am Samstag nach dieser verpassten Pole habe ich schon einige Nachrichten gelesen, unter anderem auch bei uns in der Telegram-Gruppe von Leuten, die geschrieben haben, ja, endlich das Budget Cap, das bringt was und auch die Strafe, endlich kommen andere auch näher ran an Max Verstappen. Und ja, Sonntag sah es dann so aus, als wäre das doch irgendwie wieder Wunschdenken gewesen. Ich glaube, es war der größte Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2, den wir hatten bislang in dieser Saison. Ich weiß, es ist eine sehr offene Frage, aber wie sind so deine Gedanken jetzt zu Red Bull und Max Verstappen einen Tag nach diesem Rennen und diesem weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher?
Also ich kann davor nur meinen Hut ziehen. Ich bin da wirklich ganz offen und sage, wer so gut arbeitet, der verdient es auch, da oben zu stehen. Und wer halt so ein Ausnahmekönner ist wie Max Verstappen, er ist recht. Also es ist Max Verstappen, es ist die Max Verstappen-Show, es ist Max Verstappens Team, es ist Max Verstappens Leistung, die sie dahin bringen, wo sie gerade sind. Also vielleicht ohne ihn wäre der Red Bull vermutlich gar nicht so stark und gar nicht so weit weg von den anderen, wie er jetzt gerade ist. Und deswegen kann man einfach nur sagen, Respekt, ja, das musst du erstmal so leisten. Und da fand ich ihn halt in der Pressekonferenz super angenehm, der ja wirklich unterstrichen hat, dass es eine Teamleistung ist und dass da alle zusammengearbeitet haben und dass es nicht einfach ist, so eine Serie von 12 Siegen in Folge mal ebenso hinzulegen. Da muss sehr viel zusammenkommen, da muss sehr viel zusammenpassen. Auch die Boxenstops, die waren ja auch schon wieder, boah, ich glaube 1,9 Sekunden gestern oder sowas. Also auf jeden Fall unter 2 Sekunden. Das ist irre. Das ist einfach irre, wie diese Maschine da läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes, unter dem Hintern von Max Verstappen sowieso. Und ja, das ist ein Rekord, vermutlich für die Ewigkeit und vermutlich wird er auch ausgebaut. Also da müssen wir jetzt, glaube ich, keine großen Mythen drum bauen. In Spa wird Verstappen wieder als Favorit hingehen. Das ist eine Strecke, die ihm liegt. Dann hat er Sandford nach der Sommerpause. Das ist ein Heimspiel, da wird er auch gewinnen. So, Monza, wer soll ihn schlagen? Wer soll ihn wo schlagen aktuell? Und das ist dann halt wirklich, wenn sie jetzt endgültig, also jetzt mal wirklich breit gespinnt, sie gewinnen den Rest der Saison alle Rennen. Ja, das wäre absolut irre. Das hat in den 90ern keiner geschafft, in den 2000ern, 2010ern, nicht Ferrari, nicht Mercedes. Also es ist à la Bonheur und ja, hochverdient einfach. Es ist eine sensationelle Leistung von Verstappen und auch Red Bull und ja, kann man den Hut vorziehen.
Ja, man muss sagen, der einzige Fauxpas, der passiert ist auf Red Bull-Seite in diesem Wochenende, war echt der kaputte Pokal am Ende. Aber da konnten sie ja nicht mal was für. Das war ein bisschen Lando Norris-Ding, muss man sagen. Aber ich kann alle beruhigen, ich habe eben vor der Aufnahme gelesen, der Neue ist schon in Arbeit und man hat auch die Dinger ich glaube, ein ganzes Leben lang Garantie. Durchaus auch sinnvoll, wie ich finde, weil ich habe auch schon vor dem Rennen gedacht, als der da bei der Hymne eingespielt wurde, optisch, ja, das ist auch schon echt immer so ein Ding, das ist schon prädestiniert zum Kaputtgehen, das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich
Porzellan
sagen.
Porzellan ist halt gefährlich, ne? Ja. Also das wissen wir. Ich hoffe ja, dass dieser kaputte Pokal irgendwo vielleicht in dieser F1-Exhibition in Madrid seinen verdienten Platz bekommen. Weil wer weiß, ob wir da nicht irgendwie sogar was gesehen haben, was am Ende McLaren Glück bringt, ne? In Sachen Scherben und so.
Ja, oder Red Bull noch mehr. Das kann
natürlich Red Bull noch mehr.
Ja, Red Bull selbst da ja auch sehr entspannt mit umgegangen, muss man sagen. Haben auch noch ein Bild von dem Pokal gepostet und drunter geschrieben, Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Also ja, passt irgendwie dann schon auch irgendwie in den Gesamtzusammenhang. Und immerhin, muss man auch sagen, haben sie auch noch eine kleinere Variante, nämlich den Pokal von Sergio Perez, zu dem wir jetzt nochmal kommen. Ich hatte es eben schon gesagt, Kevin, der hatte natürlich einen ziemlichen Fehlstart ins Wochenende mit dem Fauxpas auch in im ersten freien Training, gleich in den ersten Minuten, wo er das Auto da in die Bande gesetzt hat. Am Ende steht dann aber doch eben dieser dritte Platz am Sonntag und er hat es im 6. Anlauf mal wieder ins Q3 geschafft, auch wenn nur auf Platz 9 am Ende am Samstag. Ich finde persönlich, er und das Team wirkten sehr zufrieden mit diesem 9. Platz im Qualifying. Für meinen Geschmack vielleicht auch ein bisschen zufrieden schon. Wie hast du das Wochenende von Sergio Perez gesehen?
Ja, ist schön, dass du sagst, weil ich hatte genau den gleichen Gedanken gerade, als du angesetzt hast schon. Weil ich glaube, das ist jetzt gerade auch so ein bisschen den Schein wahren, dass man da gemeinsam da rauskommen möchte. Weil ich denke, man kann nicht ganz zufrieden sein, dass Perez nicht innerhalb der ersten 2 Startreihen war am Samstag. Dann hat man das ein bisschen hochgejatzt, dass er halt, es hat es in Q3 geschafft nach 5 Mal. Also das muss man ja auch schon feiern. Es ist der Red Bull, ja. Am Ende des Tages muss der halt irgendwo wirklich vorne fahren und dann hat er es von Platz 9 eben nicht auf Platz 2 geschafft, ja. Also, warum ist er nicht noch näher an Lando Norris rangekommen am Ende? Warum musste er das irgendwie abbrechen? Und dann hat er noch Hamilton im Nacken gehabt, plötzlich, der geflogen ist. Also, ich weiß nicht. Ich bin da schon bei dir, dass ich sage, die waren mir ein bisschen zu zufrieden mit der Leistung von Sergio Perez. Aber andererseits muss man sagen, ist es nur konsequent, wenn sie ihn da vorher ja die ganze Zeit geschützt haben und gesagt haben, Perez ist unser Mann, also da passiert auch nichts. Das ist der, mit dem wir arbeiten möchten in den nächsten anderthalb Jahren dann noch. Und dann würde es ja jetzt wenig Sinn machen, wenn sie das jetzt kritisieren würden. Also selbst Dr. Marco war ja sehr handzahm. Ich habe jetzt gelesen, man darf ihn nicht Dr. Marco nennen, ich mache es trotzdem, weil es einfach so ein Trademark ist vorne. Ja.
Da darf man ihn nicht so nennen, das
ja,
würde mich
er wohl kein, weil er wohl kein irgendwie echter okay. Doktor ist oder so, keine Ahnung, Honorardoktor oder so. Jedenfalls, ja, wenn man sieht, dass Daniel Ricciardo Yuki Tsunoda sehr viel abnimmt, einfach so mal im ersten Rennen und das mit der Zeit sich ja noch steigern wird, wenn der wieder rankommt, da bin ich mir sicher, wenn wir die Diskussion um Ricciardo bei Red Bull definitiv öfter führen müssen, weil das war dann am Ende von Perez vielleicht ein bisschen zu wenig, auch wenn natürlich 6 Plätze gut zu machen eine gute Leistung ist und deswegen hat er auch den Driver of the Day gewonnen, weil eigentlich wäre es halt Russell gewesen, aber wenn du viele Überholmanöver machst, dann honoriert das Publikum einfach und ja, trotzdem kann man, glaube ich, nicht so zufrieden sein, wie man das nach außen gemacht hat.
Kevin hat ihn jetzt schon angesprochen, Daniel Ricciardo, über den müssen wir natürlich auch noch kurz ausführlicher reden, auch wenn manchen das Thema vielleicht schon zum Hals raushängt. Kevin Herrmann, du warst ja, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht mehr, ich meine, Donnerstag war es auch bei dem Roundtable dabei von Daniel Ricciardo. War ja eine ganze Menge los, glaube ich. Das ist ja da immer so der Ort, wo dann alle Journalisten vor Ort auch ihre Fragen stellen können. Wie war so dein Gesamteindruck von ihm an diesem Wochenende, wo er das erste Mal wieder als Stammfahrer auch im Paddock war?
Ja, er kam aus dem Grinsen eigentlich gar nicht mehr raus, muss man sagen. Aber er hat auch klar auch zu verstehen gegeben, dass sein Ziel ist, Red Bull zu fahren und nicht AlphaTauri. Und da finde ich, hatte er zumindest jetzt im ersten Rennwochenende schon mal gut geliefert, wobei ich mir da immer noch nicht ganz sicher bin, ob da nicht irgendwelche Faktoren mit reingespielt haben, die die Leistung von Tsunoda so ein bisschen geschmälert haben. Gerade die Strategie war ja schon sehr komisch von Ricciardo, ist dann aber aufgegangen, 40 Runden dann auf dem Medium-Reifen am Ende. Hat funktioniert, aber irgendwie so ein bisschen lässt mich das Gefühl nicht los, dass Tsunoda hier unter Wert verkauft wurde an diesem Wochenende.
Würdest du trotzdem sagen, dass die Leistung jetzt reicht, auch nach einem Wochenende, um schon sagen zu können, ja, das war die richtige Entscheidung, Nyck de Vries gegen Daniel Ricciardo auszutauschen?
Also Nyck de Vries, das konnten wir in den Daten sehen, der war mal 1/13 langsamer als Yuki Tsunoda. Und bei Yuki Tsunoda wissen wir halt auch nicht, wie gut er ist. Und Red Bull wollte jetzt einfach mal eine Messlatte reinsetzen, damit sie sehen, wie gut ist der Ricciardo. Könnte das vielleicht einer sein für Red Bull später, wie gut ist der Yuki Tsunoda? Deswegen finde ich, ist das schon legitim, die Entscheidung. Es wurde da ja sehr viel kritisiert, warum wartet man nicht bis zur Sommerpause? Aber wenn man die Entscheidung trifft, Nyck de Vries rauszuhauen, dann soll man es doch lieber sofort machen, als ihn da noch 2 Rennen drin sitzen zu lassen. So hat Daniel Ricciardo auch noch ein bisschen mehr Zeit. Und so gesehen war es für AlphaTauri und Red Bull, glaube ich, schon die richtige Entscheidung.
Ja, ich glaube, es war durchaus ein Comeback, mit dem Daniel Ricciardo insgesamt auch zufrieden sein kann im Rahmen seiner Möglichkeiten. Waren ja auch ein bisschen erschwerte Bedingungen, muss man sagen. Sehr eingeschränkte Testzeit am Freitag, eben regnerisch auch gewesen. Neues Qualiform-Format am Samstag. Und ja, er ist ja auch noch ein bisschen Opfer von Guanyu Zhou in der ersten Kurve geworden, muss man sagen, der seinen Start relativ verpatzt hat und ihm dann hinten drauf gefahren ist. Also ja, so ganz einfach war es nicht, aber ich glaube, er hat dem Ganzen insgesamt ganz gut getrotzt. Ja, wir machen an dieser Stelle schon mal den ersten kurzen Schnitt und eine kurze Pause und dann schauen wir unter anderem, wie ich finde, auf das ja einzig wirklich weitere Gewinnerteam an diesem Wochenende, nämlich McLaren, die damit ja den langjährigen Hauptkonkurrenten Alpine mal wieder ganz schön den Rang abgelaufen haben. Für die lief es nämlich wirklich überhaupt nicht in Ungarn, muss man sagen. Auch darüber sprechen wir gleich. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
McLaren hat beim Großen Preis von Ungarn die nächste Erfolgsgeschichte geschrieben nach Silverstone und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Oscar Piastri, der wurde Fünfter in Ungarn. Lando Norris, der hat es wieder auf Platz 2 geschafft. Es gab also das zweite Podium in Folge, Kevin. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass sie es doch aus eigener Kraft schon wieder so weit nach vorne schaffen, aufgrund der Strecke einerseits, ja, auch wenn es inzwischen relativ viele mittelschnelle Kurven dort gibt, aber vor allem auch aufgrund der Hitze, weil man muss sagen, diese hohen Temperaturen, wie es sich in Ungarn auch standardmäßig eigentlich gibt und wie sie auch am Sonntag waren, das war ja am Anfang der Saison wirklich pures Gift für das Auto und trotzdem konnte Lando Norris sich am Ende behaupten, nicht gegen Max Verstappen, aber gegen Lewis Hamilton und auch gegen Sergio Perez, also das war schon wieder echt eine sehr starke Leistung, nicht nur von ihm, sondern auch vom ganzen Team drumherum. Vielleicht hatte man am Ende auch so ein bisschen das bessere Rennmanagement als Mercedes. Ja, wie hast du es gesehen, dieses ja doch wieder sehr, sehr erfolgreiche Wochenende für die Papayas?
Und gegen seinen Teamkollegen Oscar Piastri hat er sich auch behauptet. Und das ist jetzt tatsächlich so was gewesen, wo, also ich habe ja schon in Silverstone aufgehorcht, was Piastri angeht. Und ich finde, das hat sich in Ungarn jetzt noch mal mehr gezeigt, dass da einer ist, der ihm auch gefährlich werden kann. Also Lando Norris. Und man muss Norris ein absolutes Kompliment machen. Also ich habe ihm definitiv verdientermaßen meiner Meinung nach die 1 gegeben an diesem Wochenende in der Notenkonferenz bei Formel1.de, weil ich einfach denke, wenn du nicht nur den Undercut coverst gegen Lewis Hamilton, sondern mit einer sensationellen Outlap deinen Teamkollegen auch noch überholen kannst, dann ist das einfach eine super persönliche Leistung von ihm. Und danach das auch nicht mehr wieder abzugeben, sondern den Schuh durchzuziehen. Klar, 33 Sekunden ist eine ganze Menge Holz nach vorne. Aber ich muss ja keinen Hehl daraus machen. Ich freue mich für McLaren, dass sie durch das Update wieder nach vorne gekommen sind. Weil, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, so die ersten 1, 2, 3 Rennen, also da hätte man das überhaupt nicht vermutet, dass das passieren kann überhaupt. Also, dass sie überhaupt diese Saison irgendwo in diese Richtung kommen. Und Norris und Piastri verdienen es, um die Podien zu fahren. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, in diesem Jahr wird Piastri auch aufs Podium fahren. Das wird passieren. Und es ist einfach beeindruckend, wie ruhig Piastri bleibt eigentlich. Ja, auch wenn er jetzt schon hin und wieder so das ein oder andere Stichelchen ziehen muss oder abbekommt, auch vom Norris und auch vom Team vielleicht. Ja, dass er im Auto jetzt nicht so ganz versteht, warum Norris den Undercut covern soll. Tja, am Ende war es die richtige Entscheidung, weil bei Piastri einfach nicht mehr viel zusammenging danach. Aber es wächst da was. Und das ist einfach auch gut für die Formel 1, weil ich glaube, dass diese Welle der Sympathie, die McLaren entgegengeschwappt ist in den letzten Jahren, definitiv Substanz hat. Ja, und sich viele darüber freuen, dass diese beiden jungen Fahrer, Piastri und Norris, da vorne mit rumfahren, anstatt irgendwo hinten rum zu krebsen gegen Haas, gegen Alpha Tauri und keine Ahnung, wer halt noch gerade damit hinten drum rumläuft. Deswegen, das Wochenende mitnehmen, ich bin auf Spa gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das wird dann wieder noch so ein neuer Gradmesser für den McLaren. Gerade wenn es regnet, kann natürlich viel passieren. Da würde ich nicht mal ausschließen, dass es noch zu einem größeren Erfolg kommen kann, nämlich vielleicht ein Doppelpodium von McLaren. Also wer weiß das schon. Ja, und da muss man abwarten, wo es sonst noch hingeht. Aber dass sie in Ungarn so gut performen, unsere Tipps haben es ja gezeigt. Wir hatten alle nicht Norris auf dem Schirm fürs Podium. Ja, und deswegen auch da muss man, glaube ich, den Respekt zollen an McLaren und Norris und auch Piastri und einfach hoffen, dass es so weitergeht. Weil ich glaube, das ist auch so ein Kampf, den wünscht sich Max Verstappen schon ganz gerne gegen seinen Kumpel Lando Norris und Oscar Piastri. Der wird da auch ein Wörtchen mitreden in den nächsten Monaten und Jahren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, auch diese Ruhe, die er auch am Funk ausstrahlt. Hat dich das überrascht? Ich meine auch gerade so nach diesem Stop, der ja für ihn quasi in die Hose gegangen ist. Also es war natürlich auch Lando Norris Verdienst, aber trotzdem, er ist eben dahinter gelandet. Und auch nach diesem Duell mit Perez, wo er ja eigentlich auch gar nichts gesagt hat danach, ja, obwohl das Team sich, glaube ich, schon gewünscht hätte, dass er da vielleicht ein bisschen auch mal hinterher ist irgendwie, dass man da vielleicht irgendwie eine Strafe auch provoziert, meine ich, sorry. Glaubst du, der ist einfach vom Charakter her produziert, ja. Glaubst du, der ist vom Charakter her einfach so oder ist er einfach noch so ein bisschen zurückhaltend, vielleicht auch, weil er eben dann doch noch auch das Küken im Team ist aktuell?
Das ist eine super interessante Frage. Ich habe ja schon mal angedeutet, ich glaube, wir haben privat drüber gesprochen, ich finde ihn ja gar nicht so sympathisch. Ja? Also ich bin jetzt er ist für mich auch kein Sympathieträger an und für sich, das ist eher Norris. Ich habe nämlich versucht zu verstehen, an wen er mich dann doch eher erinnert und Ich finde tatsächlich, dass Piastri, der ist zwar irgendwie nett, ja, in so manchen Situationen, aber ich glaube, der hat mit Mark Webber halt genau den richtigen Lehrmeister an seiner Seite und genau den richtigen Manager, der aus seinen Fehlern der Vergangenheit Piastri, glaube ich, jede Menge mitgegeben hat. Also sowas wie das Glas in der Pressekonferenz auf den Tisch hauen, wie Webber damals gegen Vettel oder Multi 21 irgendwie im Green Room ansprechen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Webber ihn echt runtergekühlt hat, was das angeht. Und deswegen glaube ich, der ist halt so und kann das dann mit Leistung, sage ich mal, irgendwie untermauern. Ja, also der muss gar nicht am Boxenfunk irgendwie übermäßig genervt sein. Das ist ja Norris tatsächlich manchmal. Ne? Der war ja auch in Ungarn ungehalten teilweise am Funk. So, ja, ich pushe hier doch, so lass mich jetzt in Ruhe, ich fahre doch gerade. Und Piastri hat so eine maschinige Ruhe. Ich nenne sie maschinige Ruhe. Und ich glaube, das könnte tatsächlich sogar der langfristig bessere Weg sein, um erfolgreich zu sein. Man sieht es ja am Max Verstappen auch. Wenn du dich emotional so ein bisschen abkapselst von gewissen Situationen in deinem Team, um dich drumherum, das sehe ich bei Piastri so ein bisschen. Es kann natürlich sein, dass der mit der Zeit noch ein bisschen lockerer wird. Obwohl ich nicht finde, dass er unlocker ist. Aber ich glaube, er ist nicht in der Formel 1, um jeden zu gefallen. Und er ist auch nicht in der Formel 1, um ja jetzt die große populäre Figur zu sein, sondern er möchte fahren. Und er möchte tatsächlich erfolgreich fahren. Und das macht er beeindruckend gut, muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, ich glaube, wenn man so in einem Jahr, wenn wir so unsere Jahresrückblick-Ausgabe machen und wir erinnern uns an diese Folge zurück, ich glaube, dann werden wir bei Piastri über den besten Rookie, ich würde mal sagen, seit Verstappen sprechen. Obwohl man sagen muss, der Rookie Verstappen war auch nicht so gut, wie der Verstappen jetzt sich in den Jahren entwickelt hat. Piastri kann tatsächlich, finde ich, das ist jetzt sehr weit gegriffen und sehr hoch gegriffen, kann in den nächsten Jahrzehnten, je nachdem, wie lange er so fährt, definitiv der nächste Verstappen werden. Das glaube ich schon tatsächlich. Also so würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass der vielleicht sogar der talentierteste Fahrer nach Max Verstappen von den Jungen ist. Ich rede jetzt nicht von Alonso, Hamilton und so, sondern von den Jungen ist Piastri vermutlich der talentierteste nach Verstappen.
Ja, also aktuell kann man, glaube ich, schon sagen, sein Vorschusslorbeeren, den er ja hatte, ja, wird er auf jeden Fall gerecht, auch mit dem ganzen Druck.
Dazu noch eine Sache. Im Nachhinein, glaube ich, sind alle froh, dass er letztes Jahr kein Cockpit bekommen hat. Weil dann wäre er jetzt bei Alpine. Und das wäre, glaube ich, wahrscheinlich der Todesstoß für die Karriere. Da geht es nicht vor, nicht zurück. Und deswegen ist vielleicht alles genauso gelaufen, wie es laufen sollte. Ja? Also es war zwar ein Hin und Her und es war zwar ein bisschen Drama dabei, aber ich glaube, er sitzt genau im richtigen Team mit genau dem richtigen Chef Zac Brown, der halt voll auf ihn setzt. Und ich glaube, das hätte er bei Alpine so nicht gehabt. Und ich glaube, da muss man wirklich sagen, es ist gut, dass es so gelaufen ist für ihn.
Ja. Das wird er, glaube ich, sehr ähnlich sehen. Vor allem, wenn wir uns Alpine jetzt anschauen, sprechen wir ja auch gleich noch drüber. Kevin Herrmann, um dich jetzt auch nochmal reinzubringen, nach knapp 9 Minuten in diesem Take, ohne dass du zu Wort gekommen bist. Man war jetzt auf 2 Strecken, ja, erfolgreich, zwei relativ unterschiedlichen Strecken, auch mit Silverstone und mit Ungarn jetzt eben eigentlich, ja, Spiel bei Bayern auch schon sehr gut, aber das ist ja mit Silverstone noch ein bisschen vergleichbar. Also es ist auf jeden Fall kein negatives Zeichen, würde ich jetzt mal sagen. Und auch Mercedes hat das ja durchaus wirklich schon anerkannt und hat da, glaube ich, auch Respekt vor und fürchtet sich vielleicht auch ein bisschen davor. Glaubst du, das ist auch so ein bisschen das Duell, so McLaren-Mercedes, was wir jetzt auch in den kommenden Wochen sehen werden, um die Best-of-the-Race-Position, deiner Meinung nach?
Ja, kann schon sein. Spa bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Das könnte der Härtetest für McLaren werden, aus 2 Gründen. Einerseits hat man ja immer diese Topspeed-Probleme gehabt, hat man natürlich ewig lange Geraden ins Spa oder ewig lange Vollgasanteile, da die Camel Straight hoch oder dann Richtung Bus-Stop-Schikane. Und dann der McLaren, zumindest sagt das Teamchef Andrea Stella, dass der MTL 60 in den ganz langsamen Kurven schwer liegt. Dort gibt es in Spa auch ein paar, die Bus-Stop-Schikane, Lasurs, dann auch die Le Comp oben, das vielleicht nicht so ganz einfach für McLaren, wobei der zweite Sektor dann liegen sollte. Generell dem Auto liegen die ganz schnellen Kurven am besten, wie wir sie in Silverstone gesehen haben, die S ist dort. Deswegen Spa wird vielleicht so ein bisschen der Härtetest für das Rennen danach, nach der Sommerpause. Sanford, glaube ich, könnte es dann vielleicht richtig weit nach vorne gehen, weil da gibt es ja schon auch viele schnelle Ecken, auch ein paar enge. Stellen in Sandford aber auch eine sehr, sehr kurze Gerade. Das heißt, der Topspeed-Vorteil von Red Bull wird dort nicht so zum Tragen kommen. Da könnte McLaren eine ganz große Rolle spielen in Sandford und dann vielleicht Singapur, wobei die Kurven dann ja vielleicht schon zu eng sind wieder, aber Singapur könnte vielleicht auch eine Strecke sein, wo Red Bull schlagbar ist, von wem auch immer.
Ja, über Spa, wie gesagt, sprechen wir ja nachher auch nochmal. Bin ich auch gespannt, was Kevins Einschätzungen da so sind. Aber auf jeden Fall, ja, einen großen Schritt, den McLaren da gemacht hat die letzten Wochen. Ich glaube, das können wir jetzt schon trotzdem auch relativ gut festhalten. Ja, viele glückliche Gesichter da, zu Recht auch. Aber Freude und Leid liegen bekanntermaßen relativ nah beieinander. Denn das Team, mit dem McLaren ja eigentlich die letzten ein, zwei Jahre, sag ich mal, immer wieder gekämpft hat, das ist Alpine. Und da muss man sagen, die hatten wirklich schon wieder einen Horrorsonntag, Kevin Herrmann. Die haben jetzt den dritten Doppelausfall diese Saison gehabt, nach Australien und nach Silverstone vorletztes Wochenende, letztes Rennwochenende. Und ja, es war jetzt auch ziemlich schnell vorbei, muss man sagen, genau genommen, nämlich nach Kurve 1. Die beiden wurden nämlich auch Opfer von dem ja vorhin schon erwähnten Crash, den Guan Yu Zhou ausgelöst hatte. Denn Daniel Ricciardo ist da dann in Esteban Ocon reingefahren, der wiederum Pierre Gasly mitgerissen hat. Also ja, sehr, sehr unglücklich, auch wenn sie dieses Mal nichts dafür konnten. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, so richtig Licht am Ende des Tunnels sieht man da gerade nicht. Während ja, McLaren es sich ja doch ganz gemütlich gerade macht auf dem 5. Platz in der Konstrukteurs-WM.
Die Einschätzung von Ottmar Safnauer nach dem Rennen echt brutal. Ich wollte eigentlich auch zu seiner Mediensession gehen, habe mich dann leider ein bisschen mit Marie Usela von Pirelli verquatscht, kam dann zu spät zu Alpine, habe mir das dann aber im Nachhinein nochmal angehört und so offen hat man das eigentlich diese Saison noch nicht gehört. Er hat da über die Zukunft von Alpine gesprochen, Laurent Rossi, der CEO, ist ja jetzt raus, da gibt es ja jetzt einen neuen. Und er hat ganz offen gesagt, Alpine hat ein großes Defizit, was den Motor angeht und das schadet dem Team sozusagen. Und er versucht da jetzt so politisch so ein bisschen einzuleiten, dass man da noch was verbessern kann, weil eigentlich sind die Motoren ja eingefroren. Deswegen bei Alpine, ja, sehr ja komische Stimmung irgendwie. Wir hatten auch mit Helmut Marko gesprochen, der hat auch gesagt im Interview, dass das Alpine-Chassis eigentlich relativ gut ist sogar, aber einfach die PS beim französischen Team fehlen. Deswegen muss man da schauen, dass man das irgendwie hinkriegen kann, weil eigentlich, wie gesagt, sind die Motoren eingefroren.
Lässt sich das auch an den Daten ablesen, irgendwie dieser Nachteil, den man da beim Motor hatte? So fällt der Alpine beispielsweise beim Topspeed oder so irgendwie auffällig ab?
Ja, was mir aufgefallen ist, beim Grand Prix von Kanada gab es ja diesen DRS-Zug hinter Alexander Albon und der dahinter war, war Esteban Ocon und der kam einfach nicht vorbei. Und ich dachte damals eigentlich noch so, weil das war dieses Rennen, wo der Alpine-Heckflügel so total gewackelt hat, dass es daran vielleicht so lag, dass der Topspeed nicht so gut war bei Ocon. Aber ich habe mir das jetzt auch so angeschaut, in den Rennen ist es jetzt wirklich oft schon passiert, dass der Alpine da eher im hinteren Teil des Feldes dabei ist und dass man da oft in solchen DRS-Zügen festhängen bleibt. Und deswegen belegt das die Daten schon. Wird ja irgendwie so gemunkelt von 30 PS, ob es da wirklich so viel sind, keine Ahnung. Aber man kann schon sagen, dass der Alpine-Motor wahrscheinlich der schlechteste im Formel-1-Feld ist.
Ja, und Kevin Herrmann hat jetzt eben schon diese Sache auch angesprochen, die Ottmar Safnauer jetzt so ein bisschen in Bewegung bringen möchte, eben, dass man da vielleicht es auch politisch bewirken kann, dass man da so ein bisschen ja einen Ausgleich herbeiführt, Kevin. Das soll ja auch Thema werden jetzt in dieser Woche beim Meeting der F1-Kommission in Spa. Können Sie natürlich jetzt von außen schwer einschätzen, aber wenn wir uns jetzt auch mal in die restlichen Teams reinversetzen, also wie siehst du da die Chancen, dass man da wirklich so einem Ausgleich auch zustimmt?
Also ich glaube, die einzigen, die zustimmen würden, wären Red Bull, weil es vielleicht deren Powertrains-Programm nochmal hilft. Da nochmal vielleicht ja so ein bisschen auch ein Einblick. Also es müsste ja dann eine tatsächliche Offenlegung der Leistungsdaten stattfinden. Also sonst wird es ja keinen Sinn machen. Also wie lädt man sonst die mehr PS bei Alpine auf? Also da müssten eigentlich ja alle offenlegen, was ist die Maximalleistung des Motors und dann müsste es quasi einen Ausgleich geben. Das könnte nämlich auch Red Bull Powertrains dann helfen, so ein paar mehr Informationen zu bekommen, wie es bei den anderen so ist. Und ich glaube, daran wird es dann auch scheitern, weil ich glaube, dass das ja dann vielleicht einfach Missmanagement bei Alpine war, ja, dass man den Motor einfach schlecht gebaut hat. Und das erklärt vielleicht auch, warum keiner Renault-Motoren haben möchte oder warum Renault einfach keinen Kunden hat in der Formel 1. Also vielleicht wissen da einige Teams auch schon, dass dieser Motor einfach leistungstechnisch schlechter ist. Also Kevin hat ja gesagt, Dr. Marco findet, dass das Chassis gut aussieht. Das fand ich auch schon in London, als das Auto vorgestellt worden ist. Aber wenn der Motor nichts bringt, dann kann das Chassis schön aussehen, wie es aussehen will und es hilft dir nicht.
Ja, und es belegt ja auch, dass Esteban Ocon in Monaco auf Platz 3 fahren konnte.
Genau.
Das belegt das ja so ein bisschen, weil dort ist ja die Motorenleistung überhaupt nicht wichtig. Das rückt das jetzt irgendwie alles, die Saison, so ein bisschen in den Licht, weil das ja jetzt erst so aufschwappt, diese Motorensache bei Alpine, was ja eigentlich auch komisch ist, weil die Motoren sind ja schon seit dem letzten Jahr eingefroren und da ist es ja noch nicht so wirklich aufgefallen. Und ja, jetzt ist es halt in Ungarn der Fall gewesen dieses Jahr, dass das hochkommt.
Ja, und ich finde es halt interessant, Dennis Lewandowski, unser alpinen Edelfan, hat in den Live-Chat gestern im Stream am Sonntag geschrieben, entweder hat Alpine die 30 PS nie gehabt oder die anderen haben 30 PS im Stabilisierungsprogramm gefunden. Also, aber selbst dann muss man Alpine kritisieren dafür, dass sie es nicht hinbekommen haben, in der Stabilisierung noch mehr Leistung herzustellen. Weil ich glaube, dass diese Möglichkeit, am Stabilisierungseffekt des Motors zu arbeiten, auch eine Möglichkeit ist, nochmal so ein bisschen was freizuschalten, auch wenn es nicht kein Partymodus oder sowas ist, ja. Und ganz ehrlich, wenn ich Ottmar Szafnauer so zuhöre, der redet da gerade wie einer, der weiß, dass es bald für ihn dann auch vorbei sein kann. Der versucht jetzt nochmal eine letzte Hail Mary zu zünden, in der Hoffnung, dass da vielleicht was bei rumkommt. Also ich habe es ja gecallt, dass der Vorgesetzte, den er da jetzt bekommen hat, vielleicht eher ein Druckmittel für Laurent Rossi sein könnte, weil Laurent Rossi hat natürlich mit seiner Tirade dem Unternehmen Alpine keinen Gefallen getan. Ja? Also das war für mich eigentlich schon klar, dass es für ihn vielleicht eng werden könnte. Und jetzt wird es Ottmar Szafnauer vermutlich an den Kragen gehen irgendwann, weil er für mich, ich weiß nicht, Kevin, ob du in dieser Pressekonferenz von den Teamchefs gesessen hast zumindest und Szafnauer so ein bisschen beobachtet hast, der hat ja so eine ganz interessante Körperhaltung, wenn es gegen ihn geht. Dann sitzt er da sehr starr und wiegelt ja alles ab, was nur annähernd gegen ihn gehen könnte. Und er ist sich ja sehr sicher, dass der neue Alpine-CEO Krief heißt der, glaube ich, keinen Einfluss haben wird auf das Formel-1-Team und so. Aber Szafnauer kennt das Geschäft natürlich. Und ich werfe den Namen Mattia Binotto einfach mal in den Raum, dass das schon mal hier angeklungen ist. Dass ich glaube, dass Mattia Binotto ein sehr interessanter Mann für Renault wäre, auch wenn es natürlich irgendwo witzig klingt, weil ich Mattia Binotto relativ häufig auch angezählt habe, was so Führungsqualitäten und sowas angeht. Aber ich schätze Mattia Binotto schon für seine technischen Fähigkeiten. Und ich glaube, was Alpine jetzt braucht, ist tatsächlich jemanden plus, was Motorarbeit und sowas angeht, ist Binotto natürlich auch ein sehr, sehr versierter Mann, ja. Und also den Namen und Alpine, der war ja schon mal irgendwo gerüchtet vor ein paar Monaten, dass man sich zumindest mal annähert beieinander. Ich würde mal nicht ausschließen, dass Mattia Binotto bei Alpine sein Comeback in der Formel 1 feiern kann. In welcher Position auch immer, ob das der Teamchef ist oder nicht. Aber Alpine läuft ganz, ganz große Gefahr, da einiges zu verlieren, was sie dachten, was sie eigentlich hätten. Aber ist eine sehr komplizierte Angelegenheit da, weil auch sehr viele Faktoren wieder zueinander spielen.
Ja, definitiv. Philipp Krief heißt er, nochmal einen ganzen Namen.
Dankeschön.
Der neue CEO hat auch schon langjährige Motorsport-Erfahrungen, die man irgendwie hofft, sich auch zunutze machen zu können. War unter anderem auch schon bei Alfa Romeo und Ferrari, glaube ich, tätig. Ja, Kevin Herrmann, auch nochmal deine Einschätzung zu dem Thema. Findest du es richtig, dass man da generell erstmal sagt, okay, man setzt oben quasi an, was den Austausch und Personal angeht, statt direkt Ottmar Szafnauer die Tür zu zeigen? Oder denkst du auch wie Kevin, dass das eigentlich eher auch schon quasi auf der Entlassungsliste steht und es nur noch eine Frage der Zeit ist?
Ich finde eigentlich generell für Formel-1-Teams ist Stabilität wirklich extrem wichtig. Wir haben das bei Mercedes jahrelang gesehen, wo immer die gleichen Leute an der Spitze waren. Jetzt ging das dann ja erst so richtig los, wo dann der Motorenchef gegangen ist und dann ja noch ein paar andere Leute. Und seitdem geht es ja irgendwie bei Mercedes nicht mehr so richtig. Bei Red Bull hat man jahrelang dieselben Top-Leute. Und ich finde, man hat vielleicht auch, ja, manche Leute vielleicht auch zu früh rausgeschmissen. Es gab ja diesen 5-Jahres-Plan mit Cyril Abitbol, der mit der Saison 2020 abgelaufen ist. Und dort war Daniel Ricciardo im Renault ja immerhin Fünfter in der Fahrer-WM. Hat er ja, glaube ich, auch 2 Podiums geholt in dieser Saison. Das heißt, das war ja gar nicht mal so schlecht. Aber danach hat man Cyril Abitbol eben rausgehauen. Dann gab es die Doppelspitze, Marcin Bulkowski, Davide Brivio. Da war nach einem Jahr später auch schon wieder Schluss. Dann kam Ottmar Szafnauer, jetzt ist Laurent Rossi weg. Also so kriegt man natürlich überhaupt keine Ruhe in das Team rein. Das ist vielleicht auch ähnlich wie bei Ferrari. Da gab es ja zu Beginn der Saison ähnlich viele Wechsel da auch innerhalb des Teams. Und das ist natürlich extrem schwer, sich irgendwas aufzubauen.
Aber man muss ganz ehrlich sagen, also ähnlich wie bei Ferrari können wir hier bei Alpine nicht irgendwelche Maßstäbe ansetzen wie bei einem Privatteam oder so. Ja, also das ist ein Unternehmen, das so viel Formel-1-Erfahrung, so viel Motorsport-Erfahrung hat, ja, die so großkotzig sind und seit 5 Jahren, seit 8 Jahren sagen, ja, jetzt greifen wir an, so, dann sind wir oben, dann machen wir 5 Jahre, 100 Rennen, dann machen wir jetzt 200 Rennen, weil jetzt haben wir einen neuen Chef, dann kann man den Plan wieder verändern. Also bitte, das ist genau die gleiche Kiste wie bei Ferrari. Du kannst nicht immer dich dahinter verstecken zu sagen, ja, wir waren so nah dran und dann sind wir da gelandet und da gelandet. Der Plan war, Rennen zu gewinnen. Man hätte jetzt schon, eigentlich müsste man jetzt ja schon um die WM mitfahren eigentlich, mit den Möglichkeiten, die man hat. Ich habe den Bums da ja gesehen in Enstone. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie so eine Nasenbohrerfirma, wo du nicht weißt, was der eine und der andere macht. Also das ist State of the Art, was in diesem Laden drin steht, ja. Und Renault ist schon einmal hat schon einmal weg gewesen. Ja, und ich will jetzt nicht mal von der Hand weisen, dass das nicht nochmal passieren kann. Also wenn wir darüber sprechen, dass Franchises verkauft werden, würde ich Renault aktuell als ein Franchise sehen, dass Enstone halt wieder eine andere Namensplatte da auf die Eingangstore bekommt, ja. Aber man hat da jetzt Fahrer mit Ocon und Gasly, die zwar nicht die absolute Spitzenklasse der Formel 1 sind, muss man fairerweise sagen, aber jetzt auch keine Nasenbohrer sind. Safnauer ist auch kein unerfahrener Teamchef, ja. Und da sind so viele Faktoren wieder, das nervt mich tatsächlich schon wieder, weil das ist dann sowas, das Team müsste eigentlich vorne mitfahren und sie kriegen es nicht hin. Sie kriegen es einfach nicht hin und das kapiere ich nicht. Und dann mach's halt nicht so, genauso wie sie in London halt gesagt haben, ja, wir wollen aufschließen auf die Top-3-Teams. Wir wollen in die Top-3. Da sagte Safnauer sogar in einem der Interviews, ja, ich sehe uns auch diese Saison hin und wieder mal in den Top-3. Ja, sehe ich jetzt aktuell nicht, Ottmar. So, und das nach 11, 12 Rennen. Also, da muss man einfach mal sich den Spiegel vor die Nase halten und sagen, okay, woran liegt es? Liegt es am Chef, also am CEO? Dann hat man den jetzt weg. Dann kann man das jetzt mal testen und gucken, ob es daran gelegen hat. So, und wenn dann aber klar wird, es liegt auch innerhalb des Teams irgendwas quer, dann muss man sich nochmal zusammensetzen und sagen, okay, was können wir tun? Und das Gleiche haben wir bei Ferrari gemacht. Und bei Ferrari bin ich der Meinung, geht man jetzt den richtigen Weg. Das ist aber ein schmerzhafter Weg, weil dann bist du natürlich noch ein paar Jahre wieder zurück erstmal. Das kann man bei Alpine jetzt auch sagen, dass sie dann wieder ein paar Jahre zurück sind. Aber Alpine müsste eigentlich schon viel weiter oben sein. Und das kapiere ich einfach nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein, wie ein Team mit so viel Geld, so vielen Mitarbeitern so wenig Ergebnisse liefern kann. Das ist irre.
Ja, es gibt auch immer so ein bisschen den Vorwurf, ne, dass es halt doch zu sehr Marketing-Tool auch einfach für sie ist, vielleicht auch zu wenig Rennsport im Herzen quasi, weil sie auch in anderen Serien dabei sind und es zeigen. Aber ja, ich glaube auch nach wie vor, dass auch der Verlust von Fernando Alonso doch noch spürbar ist. Das ist ja auch was Christian immer wieder sagt. Und ja, da gehe ich auch mit ihm mit. Ich glaube, Fernando Alonso, der fehlt einfach insgesamt schon, der nochmal ein bisschen dieses gewisse Extra bringt. Und noch aber da muss man sagen, geht, dass Laura Rossi ja auch den Anteil mit dran.
Ja, aber wenn Alonso geht, dann hat das einen Grund, warum der geht.
Ja.
So, wenn es so gewesen wäre, dass ihm da eine Perspektive geboten wäre, dann hätte er einen Teufel getan zu gehen, weil ich denke mal, dass auch da kein weniges Gehalt bekommen hat. Also der bekommt jetzt bei Aston Martin vermutlich noch ein bisschen mehr und das ist ja auch gut so. Aber bei Aston Martin sehe ich halt doch mehr Vision in dem, was da entsteht. Und wenn ich dann als Alonso gehe und immer noch einen nachschieße, dann auch das einzige Team, wo er zweimal gefahren ist, so und das hat am Anfang gar nicht so wehgetan. Und am Ende hat er wieder so ein paar Nadelstiche gesetzt, ja, und hat da ja auch schon Kritik an der Teamführung geübt und gesagt, okay, hier fehlt, also irgendwas fehlt hier, so, und deswegen ist er halt weggegangen. Und das muss ein Zeichen sein, dass man ernst nehmen muss. So, und jetzt ist man tatsächlich in einer Situation, wo man sagen kann, okay, gut, vielleicht hast du bis 2026 Zeit, da dich nochmal zu sammeln. Das sind aber immer noch 3 Jahre. Du fährst dann 3 Jahre irgendwo im Nirgendwo mit und das kann ja nicht der Anspruch sein. Und da muss man hin, weil sonst glaube ich tatsächlich, stehen da einige an, die das Ding kaufen würden und dann bleiben halt Renault-Motoren drin, aber steht da kein Renault mehr drauf.
Hm. Kevin Herrmann, nur als Abschlussfrage jetzt noch, was glaubst du, wie viel Anteil hatte auch Laura Rossi als CEO an diesen Unruhen der ganzen letzten Monate jetzt, sowohl an der Performance als auch an dem Fahrerchaos, eben unter anderem um diese Alonso-Geschichte und auch mit diesen kritischen Aussagen, die er ja an sich völlig zu Recht getroffen hat, aber im Nachhinein muss man sagen, ja, war er ja auch nicht ganz fehlerfrei.
Ich finde, das ist mir jetzt auch so ein bisschen aufgefallen, als ich halt irgendwie hautnah mit vor Ort dabei war und die Teams so habe arbeiten sehen, dass gerade Ferrari und Alpine, dass man da merkt, dass die Unternehmenskultur, dass das einfach nicht passt. dass das von vorne bis hinten nicht so gut organisiert ist, wie zum Beispiel bei Red Bull, wo jedes Zahnrad in das andere greift. Gerade bei Ferrari, da könnte ich will die nicht erzählen, die Geschichte vom Akkreditierungscenter, aber da dachte ich mir, mein Gott, Ferrari selbst, also da gab es eine Situation einfach, da hat man einfach gemerkt, wie unglaublich schlecht organisiert das alles ist. Und ich glaube, so ist es bei Alpine auch so ein bisschen. Wir haben das letztes Jahr gesehen mit diesem Fahrerwechsel, Piastri erst verkündet als Alpine-Fahrer, dann hatte der aber schon einen Vertrag bei McLaren. Und das zieht sich bei diesen beiden Teams einfach so durch. Und ich glaube, dass das da ehe wirklich mal ein richtiger Durchbruch kommen kann, muss man erstmal grundlegend die Unternehmenskultur ändern. Und ich glaube, das wird echt lange dauern, ehe man das wirklich etabliert hat. Und da muss man vielleicht auch ganz oben, vielleicht auch bei Ferrari mal anfangen, da was zu ändern und da wirklich mal ja mit einem, ja, irgendwie anders mal an die Sache herangehen, auch bei Alpine.
Ja. Und irgendwie bleibt bei Alpine natürlich auch immer so ein bisschen die Frage im Hinterkopf, wie lange sich der Renault-Konzern das irgendwie auch noch geben will, wenn man halt weiter keinen Blumentopf
gewinnt. Blumenkohl gewinnen die auch nicht, das kann ich dir sagen. Nee. Ich
will noch keinen Blumenkohl. Aber den will auch keiner. Also.
Sehr gut. Anti-Blumenkohl-Fraktion hier, sehr gut.
nee, nicht meins. Ja,
ja ich schon. Nee, ich hasse Blumenkohl. Aber ey, es ist halt wirklich so, Kevin hat so einen guten Punkt gerade genannt. Das ist wirklich die Unternehmenskultur. Ne? Ich habe es ja auch in Le Mans erlebt, da hat Ferrari auch verschissen. Also mich zu akkreditieren für die 24 Stunden von Le Mans. Ja? Also da mussten wir auch erstmal warten. Und das ist halt einfach echt, das geht so nicht. Und das ist wirklich nicht gut. Und ja, Kevin hat das also wirklich komplett auf den Punkt gebracht. Sehr, sehr gut.
Ja, finde ich auch definitiv. Und kommen wir auch gleich nochmal, oder können das Thema auch gleich nochmal weiterführen, denn dann reden wir über Ferrari, weil Alpine war ja leider auch nicht das einzige. Ja, Kevin freut sich schon für diejenigen, die nicht mit Video dabei sind. Ja, aber auch die dürften mit relativ schlechter Laune nach Hause geflogen sein. Ja, und auch über das anstehende Rennen Spa wollen wir natürlich noch sprechen. Das hört ihr alles, wenn ihr hier dran bleibt, weiterhin bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Schön, dass ihr uns weiter zuhört hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind weiterhin zu dritt unterwegs mit zwei Kevins. Einmal natürlich meinem Co-Moderator Kevin Scheuren und dem Datenexperten von motorsport.total.com, Formel1.de und de.motorsport.com, Kevin Herrmann. Und ich bin nach wie vor Sophie Affelt, wer hätte es gedacht. Und wenn ihr uns auch über diesen Podcast hinaus verfolgen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr uns auf Social Media folgt, da sei auch der Hinweis kurz gestattet. Kevin Herrmann, den findet ihr auf Twitter unter @kevinh_f1. Kevin Scheuren gibt's unter kevin_scheuren auf Twitter und auch auf Instagram. Und mich findet ihr bei beiden Plattformen auf Sophie Affelt. Und damit gehen wir, würde ich sagen, gedanklich zurück nach Ungarn. Und Kevin, ich habe es vor der Pause schon angedeutet, wir müssen leider schon wieder über ein Team reden. 7 Buchstaben, fängt mit F an, hört mit Ferrari auf und hatte ein wieder sehr schwaches oder ja, nicht den Erwartungen erfüllendes Wochenende. War jetzt kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Bringst du es noch übers Herz, ein paar Worte zu deren Wochenende zu verlieren oder sind dir die Worte ausgegangen nach den letzten Wochen? Ich meine, so ein bisschen ist es ja auch wöchentlich grüßt das Murmeltier, ne?
Mir gehen die Worte bei meinem Lieblingsteam Nummer 2 eigentlich nie aus, muss ich sagen. Also ich war wieder schockiert. Ich komme nicht darauf klar, dass du jedes Wochenende deine Streitigkeiten und deine Probleme am Boxenfunk austrägst. Das ist dilettantisch. Ja, um Laurent Rossi einfach mal zu zitieren. Es ist jedes Wochenende passiert irgendwas. Jetzt hat man das Gefühl, erst hat man überhaupt nicht auf die Fahrer gehört. Jetzt bittet man schon die Fahrer darum, eine Strategie vorzugeben, damit man irgendwie, ich weiß auch nicht, was nach außen transportieren will. Es ist wirklich, wirklich komisch. Laurent Mekies, der immer noch auf dem Kommandostand sitzt, weil sie vielleicht keine Alternative haben. Also auch da muss ich wirklich mal sagen, also John Elkann oder wer auch immer da über Frederic Vasseur das Sagen haben will, was Ferrari Motorsport und Formel 1 Projekte angeht. Also ein Sergio Macchione wäre schon auf dem Dach gestanden dort im Maranello. Ein Luca di Montezemolo hätte den schon, was weiß ich, die Beine lang gezogen, damit da mehr Zug reinkommt. Zucht auch manchmal. Aber es ist halt wirklich, ey, ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert und ich bin erschüttert. Ich bin wirklich, ich kann gar nicht keine Superlative der negativen Emotionen nennen, wenn es um Ferrari geht. Und was mir wirklich leid tut, ist das, was Charles Leclerc gesagt hat, nämlich, dass wenn die Pace mal gut ist, und die Pace war ja nicht wirklich hundertprozentig schlecht, so ist es ja nicht, also grundsätzlich war da ja was drin im Auto, aber da denkst du halt nicht drüber nach, weil du guckst wieder nur auf das, was nicht gelaufen ist. Und das will ich eigentlich gar nicht, aber das sind doch so Faktoren. In so einem volatilen Formel-1-Team wie Ferrari, die halt so viele negative Energie mit reinbringen, so kannst du doch gar nichts verändern. Und das ist wirklich sowas, das müssen sie in den Griff bekommen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das gerade so das ist, was Frédéric Vasseur einfach machen muss. Und dann weiß ich auch nicht, ob Frédéric Vasseur dafür genau der Richtige ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es wirkt jetzt auch nicht wie einer, der die Fehler dann klar anspricht. Vielleicht macht das intern, ich weiß es nicht. Nach außen versucht er immer noch gute Miene zum bösen Spiel zu machen und das alles so ein bisschen wegzulachen und so. Und das, gerade bei Sky Deutschland zum Beispiel, fällt mir das immer wieder auf, dass man da immer versucht, das irgendwie auf eine witzige Art und Weise zu lösen. Aber es sind gravierende Probleme. Ferrari muss nach vorne. Aber so kommt Ferrari nicht nach vorne. Und es ist jedes Mal das Gleiche. Es ist wirklich so, als wenn du... Ja, es ist täglich grüßt das Murmeltier. Ja, das passt aber einfach so. Täglich ist irgendwas. Und das nervt mich. Es nervt mich.
Ja, also vor allem Charles Leclerc war ja auch wieder sehr gebeutelt am Sonntag, muss man sagen. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Ja, ich meine, er konnte nichts trinken in Ungarn. So nach Singapur vielleicht eines der härtesten Rennen. Jetzt auch nicht unbedingt schön. Die Qualität am Funk war, auf gut Deutsch gesagt, am Arsch. Langsamer Stopp, weil Schlagschrauber kaputt. Gut, passiert mal, aber es ist irgendwie dann auch wieder... Irgendwie klar, dass es dann bei Ferrari ist, ja, und dann macht man sich auch noch das Leben selbst schwer an der Stelle von Charles Leclerc, indem man sich dann noch 5 Sekunden einhandelt fürs zu schnelle Fahren in der Boxengasse. Und Kevin Herrmann, ich hatte eigentlich, habe ich in der Vorschau gesagt, eigentlich tief in mir drin das Gefühl, dass sie wirklich ein gutes Ergebnis einfahren können in Ungarn. Aber Platz 7 und 8 ist natürlich am Ende einfach nicht gut, wenn man die Ansprüche von Ferrari hat. Man hatte jetzt natürlich auch nicht die besten, die besten Ausgangslagen mit Platz 6 und 11 als Startplatz. Und ich muss sagen, das hat mich auch so ein bisschen überrascht, weil Kevin hat es jetzt eben auch schon angesprochen, so die Pace im Rennen war ja laut Charles Leclerc eigentlich ganz ordentlich. Im Qualifying war man aber... ja, nicht so wirklich konkurrenzfähig, wenn man bedenkt, dass es ja eigentlich eher ein Qualifying statt ein Rennauto ist. Kann es sein, dass man da das Auto vielleicht jetzt auch so ein bisschen mehr aufs Rennen trimmt statt aufs Qualifying? Oder was sagen generell die Pacetech-Daten auch? Werden da die Aussagen von Charles Leclerc auch gestützt, was die Rennpace angeht? Oder ja, war er da ein bisschen zu positiv unterwegs nach dem Rennen?
Ich glaube, der war ein bisschen zu positiv unterwegs. Ferrari war im Rennen 9 Zehntel pro Runde langsamer als Red Bull, also als Max Verstappen an der Spitze. Wir hatten ja vorhin schon McLaren, Mercedes, die waren eine halbe Sekunde langsamer, Aston Martin 1 Sekunde. Qualifying habe ich gerade ehrlich gesagt gar nicht im Kopf, wie weit er da weg war. Ich war aber während des Qualifyings an der Strecke draußen bei den Fotografen und da ist mir einfach aufgefallen in der Schikane, der Ferrari ist unfassbar unruhig und auch man merkt richtig, wie die Fahrer das Auto kämpfen. Der Abtrieb ist schon da in der Kurve danach, Kurve 8, die links, da war keiner so schnell, fand ich zumindest das, was ich optisch gesehen habe, wie Charles Leclerc. Aber das Auto ist unfassbar instabil, sehr schwer zu verstehen und sehr schwer vorherzusagen für die Fahrer. Und die Rennpace, ja, für mich war das nicht gut genug. Ich hätte ehrlich gesagt vor dem Rennen sogar, oder ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn sie von Alfa Romeo geschlagen worden wären, nach den Longruns, die Alfa Romeo im zweiten Training gezeigt hat. Konnten die natürlich überhaupt nicht bestätigen, aber die Rennpace war eigentlich nicht gut von Ferrari, muss man sagen. Man hat da eher davon profitiert, dass dann eher erst Martin Alfa Romeo nicht das zeigen konnten, was sie am Freitag in den Longruns gezeigt haben.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Reifen sind, auch nochmal die Anschlussfrage an dich. Fernando Alonso, der hatte ja auch mal so ein bisschen die These fallen lassen am Wochenende, dass vielleicht diese neue Reifenkonstruktion von Pirelli, die ja seit Silverstone im Einsatz ist, dass sie vielleicht einige Teams gegenüber anderen ein bisschen bevorteilt hat. Hast du da irgendwie auch irgendwas gefunden in den Daten oder wo auch immer seit Silverstone, wo du sagen würdest, damit könnte man jetzt die These von Fernando Alonso stützen oder braucht er vielleicht auch eine kleine Entschuldigung einfach nur, warum es bei Aston Martin aktuell nicht so läuft?
Ich glaube eher Letzteres, ehrlich gesagt, weil Aston Martin hat schon eher Probleme auf den traditionellen Rennstrecken. Spanien war schon nicht so gut, dann Österreich, da war ja noch der alte Reifensatz, dann Silverstone war nicht gut, jetzt Ungarn wieder nicht, obwohl Ungarn hat sich erst Martin ja eigentlich ein recht gutes Wochenende eigentlich erhofft. Hab mich auch mit Mario Isola, dem Pirelli-Sportchef, darüber nochmal unterhalten und er sagt eigentlich, das ist komplett Quatsch, der neue Reifen hat überhaupt keine Auswirkung, den haben alle getestet in Spanien im Training, da gab es ja diesen Prototyp-Reifen, das ist eben der Reifen, den wir jetzt haben und da waren alle Teams damit zufrieden, nach Silverstone gab es keine Beschwerden und jetzt halt eben Fernando Alonso, der da so ein bisschen anfängt wieder zu poltern. Ich glaube nicht, dass es an den Reifen liegt, sondern eher an irgendwas anderem bei Aston Martin, weil das ist schon wirklich auffällig, dass man auf den Stadtkursen extrem konkurrenzfähig war und auf den normalen Strecken eher weniger.
Ja, also wirklich, ja, auch für die eine Enttäuschung, muss man sagen, Platz 9 und 10 am Ende für Fernando Alonso und Lance Stroll. Um das Thema Reifen auch noch zum Abschluss zu bringen für heute, Kevin, eine Frage dazu noch, denn die haben ja auch im Qualifying am Samstag eine große Rolle gespielt. Wir haben dieses neue Format gesehen mit der ATA, der Alternative Tire Allocation. Das heißt, ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, wir hatten im Q1 nur harte Reifen, im Q2 nur Mediums und im Q3 nur Softs. Die Fahrer waren ja vor allem vorher eher so mäßig begeistert, muss man sagen. Wie ist jetzt dein Fazit so nach diesem ersten Test? Ich meine, Monza wird es ja nochmal probiert, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Würdest du sagen, das wäre durchaus eine Option, das auch dauerhaft im Regelwerk so festzuschreiben?
Boah, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich fand ich es jetzt nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat mich jetzt nicht gestört und ich finde es so auf manchen Strecken tatsächlich ganz interessant, zu sehen, wie sich gerade der harte Reifen in Q1 so tut und was das halt für so ein Feld bedeutet. Es ist natürlich schwierig, wenn so künstliche Eingriffe innerhalb der Saison passieren. Das wirkt dann schon so ein bisschen, es war auch großes Streitthema in der Formel-1.de-Redaktion am Wochenende tatsächlich, weil ja irgendwie greifst du ja in den laufenden Wettbewerb ein mit solchen Regeln. Und das mal zu machen, irgendwo aus Nachhaltigkeitsgründen zu sagen, wir streichen den Teams auch noch zwei Reifensätze zusätzlich und dadurch haben sie halt auch weniger Laufzeit gehabt im freien Training, was schon so eine Sache ist, wo ich denke, ja, ist auch ein bisschen Betrug an den Fans an der Strecke, dass sie halt weniger Action sehen. Eine finale Meinung, da halte ich es wie Christian, habe ich noch nicht, ob das jetzt dauerhaft oder ob das jetzt gut oder schlecht war. Es hat mich auf jeden Fall erstmal nicht gestört. So, und es war trotzdem interessant zuzusehen und ich glaube, wir müssen noch so ein paar Testläufe davon erleben. Es ist wie beim Sprintrennen. Es gibt sicherlich Qualifyings oder Orte, an denen das ganz interessant sein könnte. Mir graut es jetzt schon vor Monza, vorletzte Kurve mit den harten Reifen in Q1. Wenn wir jetzt schon gesehen haben, was das Chaos da in Ungarn war, dann können wir uns ja vorstellen, was in Monza los sein wird. Also, ich würde es nicht dauerhaft machen. Ich würde mir aber schon mal Gedanken machen, ob man grundsätzlich an manchen Strecken das Qualifying-Format generell, wenn man nicht gerade sprintet, wo ja dann eh alles anders ist, überdenkt. Ja, und ob man vielleicht ein paar Sachen ausprobiert. Andererseits denke ich mir dann so, nee, es ist halt die Formel 1 und da muss man halt dann auch mal vielleicht bei einem stabilen Reglement, bei stabilen Regeln auch über die ganze Saison bleiben. Der Entertainment-Faktor ist größer, wenn die Gefahr besteht, dass die Startaufstellung verändert wird. Und am Ende waren trotzdem in den Top 10, bis auf den Haas, alle Autos, die wir eigentlich auch erwartet haben in den Top 10. Also ziehen wir jetzt mal Stroll ab. Also eigentlich müsste Stroll in den Top 10 sein, dem Auto nach, und Hülkenberg halt raus. Ansonsten war eigentlich alles so, wie man es erwartet hat. So, es ist ja auch keiner in Q1 jetzt außer Russell, aber das hatte ja vermutlich andere Gründe auch irgendwo. Testen wir es nochmal, schauen es uns an. Wir können eh nichts dagegen tun. Wir können uns in den Mund fusselig reden und sagen, uns gefällt es nicht. Wenn die Einschaltquoten stimmen und grundsätzlich sagt man, ja, passt für die Leute da draußen, dann wird es auch weitergemacht. Und ansonsten, sollte man sich vielleicht für 2024 generell einfach überlegen, ob man dann was festlegt, was dann auch nicht wieder in der Saison plötzlich geändert wird. Weil das kommt dann immer so ein bisschen komisch. Da verstehe ich die Kritik dann schon daran.
Hm. Ja, ich habe trotzdem auch den Eindruck, dass es insgesamt jetzt nicht viel verändert hat. Ich meine, auch Nico Hülkenberg, wenn du ihn ansprichst, der war jetzt aber auch nicht das erste Mal im Q3 in diesem Jahr. Also ich glaube auch diese Sorge, dass das jetzt die kleinen Teams benachteilt, haben wir zumindest an diesem Wochenende nicht gesehen, würde ich behaupten. Ja, jetzt kannst du sagen, Kevin Magnussen ist in Q1 rausgeflogen, aber ja, das hatte vielleicht auch andere Gründe und ist jetzt nicht zwingend auf diese ATA zurückzuführen. Aber ich glaube, wir müssen auch noch mal kurz über Haas reden, Kevin Herrmann, denn Nico Hülkenberg hat natürlich auf sich aufmerksam gemacht mit diesem 10. Platz im Qualifying, auch mit seiner neuen Haarfarbe. Platinblond, ja, Geschmackssache, würde ich sagen. Kann sich jeder selbst ein Bild drüber machen. Da wollen wir jetzt aber gar nicht drüber sprechen, sondern uns auf das Sportliche natürlich konzentrieren. Nico Hülkenberg im Rennen am Ende 14. geworden, Kevin Magnussen 17. Du hast ja auch an der Presserunde, meine ich, teilgenommen am Wochenende, da auch eine Frage gestellt, eben zu den Problemen, die Haas eben auch hat mit der Performance, gerade auch sonntags. Was hat dir das Team da berichtet und ja, wie fällt jetzt auch dein persönliches Fazit zu Haas aus nach diesem Wochenende?
Also ich war bei Günther Steiner und bei Kevin Magnussen am Donnerstag in der Presserunde und da habe ich erstmal Günther Steiner gefragt, ob denn das Reifenverschleißproblem eher so von den Bremsen her kommt. Auf bremslastigen Strecken wie Kanada und Österreich, weil das da dort schon sehr auffällig war, dass da Haas extrem abgeschlagen war beim Reifenverschleiß. Das war in Silverstone nicht so schlimm. Und das hat ja so schon so ein bisschen bestätigt, dass sich da vielleicht der Reifen von innen zu sehr dadurch aufheizt. Und generell meint er, wenn es einfach heiß wird, dann liegt uns das einfach nicht. Und das haben wir am Sonntag auch gesehen. Ich habe das auch ausgerechnet, Haas wieder mit dem größten Reifenverschleiß. Und es ist nicht nur der Reifenverschleiß, es ist auch das Auto, was allgemeine Probleme hat, was so ein bisschen kaschiert wird mit den Softreifen im Qualifying. Und würde ich auch sagen, durch den Qualifying-Meister Nico Hülkenberg, weil Kevin Magnussen ist ja in beiden Disziplinen wirklich abgeschlagen. Deswegen finde ich, dass mit dem Haas ist es absolut unmöglich, in die Punkte zu fahren, weil die Rennen einfach viel zu lang sind. Man muss da wirklich auf diese Sprintrennen hoffen. Und selbst das Sprintrennen in Österreich war ja eigentlich zu lang. Dort war ja der Reifenverschleiß von Hülkenberg auch schon zu groß. Da hatte er dann Glück, dass die Bedingungen sich gewechselt haben und er dann von den Intermediates auf Trockenreifen gehen konnte. Sonst wäre er auch nicht in die Punkte gekommen, bin ich mir sicher. Deswegen bei Haas, das muss man einfach in den Griff kriegen, weil so kannst du einfach keine Punkte holen. Und die Punkte gibt es nun mal nur am Sonntag. Und die schönen Qualifying-Leistungen von Hülkenberg, die bringen dann eben am Ende doch nichts.
Ja, und Kevin, Nico Hülkenberg, der wirkte, finde ich, auch einigermaßen unzufrieden nach dem Rennen. Ich kann es auch verstehen. Ich meine, wie Kevin Herrmann auch gerade schon gesagt hat, wenn du irgendwie jeden Samstag dir auf gut Deutsch den Hintern aufreißt und dann kommen am Ende aber doch am Sonntag die Punkte raus, das ist natürlich ja, schon irgendwie nervig, auch wenn sein Fahrstil vielleicht jetzt auch nicht der reifenschonendste ist, aber trotzdem muss man, glaube ich, festhalten, das Auto ist eben auch einfach nicht gut genug und Hülkenberg, der hat dann ja auch bei Oli Swart hier bei Sky im Mikro danach auch nochmal auf den großen Schritt verwiesen, den eben McLaren auch gemacht hat mit dem Auto. Ich meine, zu Beginn der Saison waren die ja noch einigermaßen in den gleichen Regionen unterwegs, da ist natürlich jetzt nicht mehr die Rede von, bei Weitem nicht mehr. Kannst du dir, ich meine, es wirkt ja schon auch so ein bisschen wie ein kleiner Appell ans Team. Glaubst du, dass dann in diesem Jahr noch viel passiert, auch am Auto von Haas? Ich meine, es geht zwar auch noch um was in der Konstrukteurswelt, muss man sagen, da geht es ja um Platz 8 relativ eng zu, aber wenn man jetzt dann noch eine B-Version planen würde oder ähnliches, müsste das ja eigentlich schon längst in der Pipeline sein.
Ja, und damit beantwortest du die Frage selber. Da passiert, glaube ich, nichts Großes mehr. Also da wird es vielleicht mal hier und da ein Update geben. Letztes Jahr war es ja auch in Ungarn, als sie die Badewanne dran geklebt haben. Und danach kam ja auch nichts mehr wirklich. Also ich glaube, die haben halt die Kohle für ein größeres Update in der Saison. Das heißt, wir haben jetzt Sommerpause, vielleicht bringen sie es nach Sandford mit. Ja? Und dann muss man damit arbeiten, was man hat. Es ist halt ein bisschen verwunderlich, wenn sie letztes Jahr dieses MoneyGram-Ding so pushen und sagen, jetzt haben wir mal wieder finanzielle Unterstützung von einem Sponsor, suchen ja jetzt noch einen weiteren Titelsponsor für nächstes Jahr, Alfa Romeo, kommen sie oder kommen sie nicht. Man kann sich dann irgendwann nicht mehr dahinter verstecken, dass man nur Billigheimer Arbeit machen möchte. Ja, dafür kommen halt Hülkenberg und Magnussen da eigentlich nicht hin. Obwohl, ganz ehrlich, ich glaube, Kevin Magnussen rutscht jetzt in die Kimi Räikkönen-Rolle und fährt halt ein bisschen rum, hat Spaß für sich selber und hat vielleicht mal einen oder anderen Erfolg. Und Nico Hülkenberg ist schon noch hungrig. Ja, ich möchte jetzt Magnussen den Hunger nicht absprechen. Aber so vom reinen Gefühl her ist bei Hülkenberg schon noch ein bisschen mehr Feuer dabei, weil er gemerkt hat, oh, ja, geht doch noch, ne? Also so ein bisschen Rost abgeschüttelt und jetzt fährt er ja in der Qualifikation super gut. Für mich auch im Rennen ein richtig gutes Rennen geliefert, obwohl das Auto einfach ja gar nichts liefert im Grunde genommen. Also er persönlich halt schon. Vielleicht bereut das ein bisschen schon, dass er einen Vertrag für 2 Jahre unterschrieben hat und nicht nur für 1 Jahr, um dann vielleicht doch nochmal rauszukommen, weil Er wäre für das ein oder andere Team mit einem offenen Sitz. Ich schaue da ganz klar auf Williams zum Beispiel, auch wenn Logan Sargeant durch die amerikanischen Investoren sicherlich ein gewisses Backup hat. Wenn man da jetzt Albon und Hülkenberg vielleicht für 2024 reinsetzen könnte, uiuiui, was dann möglich wäre. Ne? Oder auch ein anderes Team, wo ein spontaner Wechsel möglich wäre. Was passiert bei Ferrari? Was passiert mit Carlos Sainz? Ja, dann ist da vielleicht auch ein Räumchen frei. Ja, es ist halt schwierig. Und ich meine, man muss natürlich bedenken, die Frage von Olli Zwartjes war natürlich irgendwo suggestiv gestellt. Natürlich war das, der Appell war ja schon in der Frage im Grunde mit drin von Olli. Ne? Nehme ich ihm jetzt nicht übel, finde ich vollkommen in Ordnung, weil es einfach klar ist, dass das Nico Hülkenberg stören muss, dass es da nicht vorangeht. Aber auch da, ähnlich wie Nick de Vries, wusste, worauf er sich einlässt, wenn du zu Red Bull gehst. Nico Hülkenberg wusste auch genau, worauf er sich einlässt, als er zu Haas gegangen ist. Das ist jetzt nicht das Entwicklungsteam. Das ist nicht das Team, was jetzt die großen Sprünge innerhalb einer Saison macht. Natürlich wünschen sich alle den McLaren-Sprung, aber da müssen sie sich vielleicht, genauso wie McLaren das gemacht hat, jemanden abwerben, der mit Adrian Newey zusammengearbeitet hat. Weil das war im Endeffekt ja der Kniff bei McLaren. Sie haben mit Peter Prodromu jemanden, der aus der Newey-Schule kommt, der natürlich auch genau auf den Unterboden geguckt hat in Monaco, als das Ding da am Haken hing, ja. Und ein Gefühl dafür hat, wie so ein Auto einzustellen ist und wie so ein Auto zu entwickeln ist. Und den hat Haas einfach so nicht. Und ja, mal abwarten. Vielleicht nächstes Jahr mit noch ein bisschen mehr Geld. Aber andererseits wissen wir, wie Haas arbeitet. Und das ist jetzt nicht dafür gemacht, dass man da viel, viel Geld investiert, sondern man möchte mit den geringstmöglichen Mitteln den maximalen Erfolg rausholen. Das sind ein paar Punkte. Das ist vielleicht nicht der letzte Platz in der Konstrukteurswertung, sondern der drittletzte, der vorletzte. Und es ist in Ordnung. Und es geht trotzdem weiter. Das ist ja das Wichtigste. Es geht immer weiter. Es wird keiner entlassen. Alle können arbeiten und fahren. So, das ist das, wo sich Nico Hülkenberg für committed hat. Kann man einerseits sagen, selber schuld, ja, weil du dir durch einen Zweijahresvertrag eben die Chance verbaust, nochmal woanders anzukommen. Andererseits, 2025 werden einige tolle Cockpits frei. Es gibt einige Möglichkeiten. Wenn Hülkenberg so weiter performt, dann bin ich mir fast sicher, ist er für das ein oder andere Team doch nochmal eine Option. Was ich ganz ehrlich, und da muss ich auch selber eigene Kevin-Scheuren-Schelte hier machen, nicht für möglich gehalten habe. Also deswegen, auch da nehme ich meine Worte gerne und fresse sie auf und sage, macht Nico Hülkenberg besser, als ich es erwartet hätte. Und ja, verdient da definitiv nochmal seine Chance in der Formel 1.
Ja, sind wir natürlich auch gespannt, wie das da fahrertechnisch weitergeht. Also du hast es eben auch schon gesagt, dass Nico Hülkenberg bei Haas weiterfahren wird, das ist eigentlich so gut wie gesetzt. Kevin Magnussen, da geht man ja auch davon aus, dass diese Paarung auch gemeinsam ins nächste Jahr geht. Aber ja, so ganz offiziell ist es eben noch nicht. Deshalb schauen wir mal, wann und ob dann die offizielle Meldung da auch erscheint. Lass uns mal das Ferrari-Thema quasi noch einmal beenden, indem wir noch das letzte Ferrari-Kundenteam besprechen, Kevin Herrmann. Denn Alfa Romeo, muss man sagen, die waren ja echt die große Überraschung neben der Pole von Lewis Hamilton am Samstag im Qualifying mit Platz 5 für Guanyu und Platz 7 für Valtteri Bottas. Das war so der Moment, wo ich mir dachte, yes, wir können im Podcast endlich mal wieder positiv über Alfa Romeo reden. Wir reden jetzt auch über Alfa Romeo, aber positiv muss man sagen, weil der Sonntag jetzt nicht so wirklich. Ich muss zugeben, ich habe dem Team schon ein gutes Ergebnis auch wieder gegönnt, jetzt gerade auch nach dieser ganzen Story auch wieder mit Audi, dass es da den CEO-Wechsel gibt und man sich fragt, okay, läuft das jetzt alles so weiter mit dem ganzen Projekt? Du und Christian Nimmervoll, ihr habt ja auch ein Video dazu auf YouTube noch gemacht und die Infos da zusammengefasst. Am Donnerstag war das, meine ich. Also da könnt ihr alle auch nochmal reinhören, wenn ihr da irgendwie den Stand der Dinge auch wissen wollt von dem, was man jetzt schon weiß. Aber ja, noch ist Alfa Romeo sauber und nicht Audi. Und ja, Fazit zum Wochenende ist, man steht am Ende dann doch wieder ohne Punkte da.
Ja, man hat eine riesen Chance verpasst, weil der Alfa Romeo ging auf den engen Stadtkurs, auf dem engen Kurs auf dem Mungaroring echt richtig gut in den Longruns, am schnellsten gewesen sogar, da aber allerdings weniger Runden gefahren, deswegen nicht so repräsentativ. Aber das Qualifying hat gezeigt, da war richtig Pace im Auto. Und eigentlich ist das Qualifying immer die Schwachstelle gewesen. Bisher war ja vorher nur Valtteri Bottas einmal in Q3 in Miami, Guanyu Zhou nie. Das war ja schon mal ziemlich unüblich, dass man es da mit beiden Autos in Q3 geschafft hat. Im Rennen ist es dann meistens immer besser, aber dann den Start komplett verhauen bei beiden Fahrern und dann gehst du am Ende mit 0 Punkten nach Hause, was extrem bitter ist. Wir haben auch der Zehnder im Paddock getroffen. Am Freitag war das, glaube ich, und der war extrem optimistisch. Dass da was möglich ist und deswegen ist es schade für das Team, dem ich auch mal wieder ein paar Punkte gegönnt hätte. Wobei meine persönliche Meinung auch ist, dass man da bei den Fahrern was machen muss, wenn ich ehrlich bin.
Ja, da ist ja auch noch keiner bestätigt für nächstes Jahr, aber ich weiß nicht, siehst du da realistisch, dass da jemand am Ende oder in der nächsten Saison nicht mehr drin sitzt von den beiden, die jetzt fahren, Valtteri Bottas und Guanyu Zhou?
Schwer einzuschätzen. Guanyu Zhou könnte ich mir vorstellen, der wird noch eine Saison bleiben. Einfach der Grand Prix von China, der nächstes Jahr wieder zurückkommt und wahrscheinlich diesmal auch über die Bühne geht. Das wird man vielleicht nochmal mitnehmen. Aber ich habe mir ja auch so ein bisschen die Fahrergehälter angeschaut und ich finde, die sind ja beide auf einem recht ähnlichen Niveau. Guanyu Zhou soll 2 Millionen Dollar im Jahr verdienen, Valtteri Bottas 10 Millionen. Und da finde ich, ist das Gehalt von Valtteri Bottas oder diese Diskrepanz auf jeden Fall nicht gerechtfertigt. Deswegen weiß ich nicht. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass beide noch da sind, wenn Audi dann kommt 2026 und wahrscheinlich ist da auch schon eher Schluss, um neue Fahrer zu testen.
Also irgendwie wieder so ein Wochenende, das Gefühl zumindest deutlich mehr Verlierer als Gewinner hatte. Ich bin sehr gespannt, ob sich das am kommenden Wochenende vielleicht mal wieder ändert, wenn dann in Spa-Francorchamps gefahren wird. Ein Rennen, das ja sehr viele Geschichten geschrieben hat, natürlich in der langen Historie, in der langen Zeit, wo es schon im Kalender ist. Eben sehr schöne, aber auch, ja, auf jeden Fall weniger schöne. Und wir wollen gleich auf dieses Rennen nochmal vorausschauen. Und das tun wir nach einer letzten kurzen Unterbrechung hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Wir melden uns noch einmal zurück für heute hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Rennen vor der Sommerpause, das haben wir noch, über das sprechen wir jetzt im letzten Take, wie angekündigt, nämlich das Rennen in Spa-Francorchamps. Ja, das ist schon komisch, Kevin, oder auch, weil ich finde, man befindet sich ja eigentlich immer so in der Sommerpause und dann freut man sich auch, dass es irgendwann wieder losgeht. Einerseits, ja, weil man endlich wieder Autos fahren sieht, aber andererseits eben auch, weil Spa auch ja so ein beliebtes Rennen ist, auf das man auch einfach immer richtig Bock hat. Und ja, jetzt mit dem neuen Termin, ich finde so richtig, richtig fühlt sich das noch nicht an gerade.
Nee, das ist tatsächlich richtig. Das war ja letztes Jahr so, da war ich ja erst in Ungarn und da habe ich mich die ganze Zeit darauf gefreut, nach Spa zu fahren, dann mit euch. Das war dann schon so ein Highlight nach der Sommerpause. Jetzt ist es halt Sandford, was natürlich trotzdem auch irgendwo dann stimmungstechnisch sicherlich cool sein wird. Aber es wirkt antiklimatisch, dass wir jetzt in Spa dieses letzte Rennen vor der Sommerpause haben. Da gebe ich dir recht.
Vielleicht hat man es auch einfach getan, um den Max Verstappen-Fans einen Gefallen zu tun, keine Ahnung. Die haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, sich vom Feiern zu erholen, bevor sie nach Sandford weiterreisen müssen. Und ich meine, es gibt ja viele Gründe zu feiern aktuell und ja, auch in Spa gibt es ja wieder eine Menge zu holen für ihn, muss man sagen. Ist ja auch quasi auch sein Heimrennen wieder. Und es gibt auch wieder einen Sprint, Kevin Herrmann, den er natürlich auch gewinnen möchte, bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen oder als bekannt wurde, welche Strecken für diesen Sprint auserkoren worden sind. Und Kevin war eher so ein bisschen kritisch, was Spa als Sprintstrecke angeht. Wie siehst du das? Glaubst du, es könnte ganz gut werden oder ja, bist du da auch eher skeptisch?
Kevin, keine Ahnung, ehrlich, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also was mir in Spa in den letzten Jahren so aufgefallen ist, es gab wirklich keine spannenden Rennen, was eigentlich daran lag, dass der Effekt viel zu groß ist, dass die Überholmanöver viel zu einfach gehen und dafür einfach, ja, das sieht einfach nicht cool aus, einfach nur so vorbeizufahren, und das stört mich so ein bisschen an Spa immer, dass da ja überholt wird wie Sau auf der Kämme geraten, aber keins davon ist jetzt wirklich richtig hochklassig. Klar, es gab immer mal ein paar Manöver, wo zwei oder drei nebeneinander waren, das war dann noch okay, aber Spa für mich in den letzten Jahren hat immer keine wirklich guten Rennen produziert, vor allem ja 2021, muss man ja sagen.
Ja, genau.
Ja, deswegen, aber ich bin mal gespannt auf den Sprint, wie das dann ablaufen wird. Den wird Max Verstappen mit Sicherheit auch gewinnen, da bin ich mir auch sicher. Genauso wie das Hauptrennen dann am Sonntag.
Ja, ich muss sagen, in Österreich war der Sprint ja eigentlich auch ganz unterhaltsam. Da haben sie aber auch die gemischten Wetterbedingungen ein bisschen spannend gemacht. Regen ist jetzt auch wieder fürs Bahn gekündigt. Sonntags weiß ich noch nicht, sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus. Aber Freitag, Samstag, ja, könnten, glaube ich, durchaus schon ein paar Tropfen runterkommen. Wäre ja auch eben nicht das erste Mal. Ja, Kevin Herrmann, du hast eben 2021 ja schon angesprochen. Und ja, Regen und Spa ist eben auch ein aktuell sehr schwieriges Thema. Wir haben im Off gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Einfach aufgrund der Vorfälle, die da ja auch passiert sind vor nicht allzu langer Zeit mit Ilano Fantoff, der eben auch im Regen da sein Leben verloren hat und natürlich auch wieder ganz viele Diskussionen losgetreten hat zu der Strecke, wobei man da ja auch sagen muss, dass das natürlich so ein Unfall ist, der hätte überall passieren können und vielleicht eher die Bedingungen und der Umgang mit diesen Bedingungen das Problem war in der Sekunde. Kevin Herrmann, trotzdem muss man sagen, wenn wir zum Beispiel jetzt über Ungarn geredet haben, eben, die haben ja einen langfristigen Vertrag jetzt auch abgeschlossen bis 2032. Bei Spa weiß man allerdings noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Also wenn ich da jetzt richtig bin, dann hat man da ja noch keinen Plan, was überhaupt 2024 auch passiert.
Doch, glaubst sind du, dabei.
Sind dabei?
Ja, sind da okay. Keine. Weil Südafrika rausgeflogen ist.
Ach ja, der Sergio-Kalender ist ja schon draußen. Ach,
ich bin ja, nee, aber man weiß halt nicht, was da. Nee, man weiß nicht, was darüber hinaus ist. Jetzt wieder so ein Einjahresding. Ja, also genau. Es ist immer auf der Kippe.
Ja, jedenfalls worauf ich hinaus wollte, Kevin Herrmann, ne, dich war die Frage. Glaubst du, dass solche Vorfälle, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht zwangsläufig unbedingt immer mit der Strecke zu tun hat, auch negative Auswirkungen jetzt haben könnte auf einen langfristigen Vertrag für Spa? Weil so rein image-technisch ist natürlich ja auch wieder schwierig geworden gewesen für die Strecke.
Das stimmt, aber ich würde tatsächlich sagen, am Ende wird es nur ums Geld gehen. Wie viel der Promoter tatsächlich dafür bezahlt. Wir sehen das, also Saudi-Arabien, die 90 Millionen pro Jahr bezahlen, damit ein Rennen ausgetragen wird. Und da muss man ganz ehrlich sagen, aus rein wirtschaftlicher Sicht muss man das einfach machen, aus Formel-1-Sicht. Und da ist halt die Frage, ob Spar das Geld zusammenbekommt, ob man da irgendwie Unterstützung bekommt. Ungarn hat jetzt verlängert. Ich würde da mal vermuten, dass da die Regierung irgendwie mitspielt, dass man da ein hohes Interesse hat, die Formel 1 im Land zu haben, um ja das Image zu polieren oder so. Deswegen wird es darauf ankommen, wie viel Geld man aufbringen kann. Dadurch muss man vielleicht wieder Ticketpreise erhöhen und so weiter, damit man das zusammenbekommt. Deswegen, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ob jetzt die Unfälle damit reinspielen, vielleicht ein bisschen, aber am Ende wird das Geld entscheiden.
Kevin, wir haben jetzt eben auch schon ein bisschen festgestellt, auch im Off, dass es natürlich sehr viele verschiedene Meinungen gibt. Ein Toto Wolff, der gesagt hat, ja, wir müssen unbedingt was an der Strecke ändern. Andere Fahrer, die aber, glaube ich, auch meinten, ja. Oder wie gesagt, auch Timo Glock, der ja auch sagt, es hätte überall passieren können, was ich eben ja auch schon gesagt hatte. Siehst du überhaupt noch irgendwo Potenzial? Ich meine, man hat ja schon sehr, sehr viel auch getan, gerade Radion, da auch schon die Auslaufzone erweitert, damit eben Autos da auch nicht zurück auf die Strecke geschleudert werden können. Glaubst du, gibt es überhaupt noch Potenzial, da irgendwie was zu verbessern? Oder hat man da eigentlich schon fast alles getan, was denn ja deren Macht überhaupt steht, insofern wir es beurteilen können?
Also du kannst, wie ich finde, noch den Schlauch an der Kemmel, am Kemmel-Eingang vergrößern, weil das ist ja tatsächlich eines dieser Probleme gewesen am Unfall von Ilano Fantoff, ist das dieser enge Zulauf. Wir sind ja letztes Jahr noch dann runtergelaufen quasi von oben. Wenn du es gesehen hast, sieht es ja sehr eng. Also wenn sie alle von Radion dann hochkommen, das kann man verbreitern, meiner Meinung nach. Also man sollte tatsächlich auch da so viel Platz wie möglich nutzen, ruhig die Strecke ein bisschen breiter machen auf der Kemmel. Dann fahren sie halt zu siebend dadurch. Ja, solange nichts passiert, ist es umso besser. Und dann vielleicht statt der Leitplanken auch da irgendwie eine Möglichkeit finden, Tech-Pros aufzustellen oder so, wenn das dann dafür sorgt, dass der Weg zur Strecke, wenn dann einer da reingeschleudert wird, geringer wird. Aber man muss auch mal ehrlich sagen, es ist schlimm genug, was passiert ist mit Antoine Hubert und Ilano Fantoff, aber diese Panikmache rund um Spa finde ich ganz, ganz gravierend schlimm. Und wenn einer was gegen das Image von Spa tut, ist das die Formel 1 und dann ist das auch ein Berichterstatter, wie Sky leider, die halt immer wieder drauf rumhacken, dass man da was machen muss, dass man da was machen muss. Ich weiß es nicht, also in anderen Ländern habe ich das Gefühl, ist das nicht so ein Thema. Das wird dann jetzt wieder so genommen und dann wird gesagt, Spa ist das Unheil für viele. Dabei ist Spa für die meisten Fans eine der faszinierendsten Strecken, wenn man vor Ort ist. Also das Ding ist wieder ausverkauft, nahezu ausverkauft. Es sind noch mehr Leute als letztes Jahr da und es waren schon viele letztes Jahr da. Wir haben es ja selber erlebt. Und diese Strecke wurde über die Jahre schon so an so vielen Stellen, ich will nicht sagen enteiert, weil das immer so ein schwieriger Begriff ist, aber sie wurde schon an so vielen Stellen entschärft. Ja, ob das Blanchiment ist, ob das die Bus-Stop-Schikane selbst ist. Also die neue Bus-Stop-Schikane ist ja bei weitem nicht mehr das, was die Bus-Stop-Schikane mal war. Und die Strecke wurde schon so gut es geht irgendwie so entschärft, dass wenn da was passiert, dann sind das diese T-Bone-Unfälle. Und diese T-Bone-Unfälle sind nun mal leider die schlimmsten Unfälle, die du im Formelsport bekommen kannst bei einem falschen Aufprallwinkel. Also selbst in Rom, in der Formel E haben wir es ja erlebt. knallt vielleicht der Mortara nicht so quasi so etwas weiter hinten auf den, ich weiß gar nicht, auf wen er aufgeschlagen ist, Sam Bird, glaube ich, auf, sondern auch weiter vorne, dann passiert halt auch wieder mehr. Oder bei Zanardi haben wir es ja auch gesehen. Das war ja auch im Grunde genommen ein T-Bone-Unfall damals. So, und das ist halt leider nicht auszuschließen. Und ich finde es einfach, aber da bin ich auch persönlich sehr involviert in der Hinsicht, dass mir Spa dann so ein bisschen schlecht wegkommt als die schlimmste Strecke im Kalender. Da fand ich dann halt Dr. Marco ganz gut. Da muss wichtig sein, wenn es regnet und wenn die Sicht nicht gut genug ist, dann wird nicht gefahren. Punkt. Oder hinter dem Safety Car. Aber dann muss man das halt dann auch machen, konsequent machen und nicht wie in der Frecker plötzlich die Kids da in der letzten Runde nochmal hochschicken. Also das war einfach, das war eigentlich das, was nicht hätte passieren dürfen. Hubert ist leider, und das muss man sagen, bei trockenen Bedingungen ums Leben gekommen. Das hat man gemerkt, da hat man dann dran gearbeitet und das, finde ich, ist auch gut geworden da oben, diese Auslaufzone ist in Ordnung. Aber irgendwann muss man sich dann auch als Spa-Francorchamps Gedanken machen, wenn bei der Formel 1 immer Diskussionen kommen, wenn da irgendwas passiert, hier müssen wir was ändern. Die haben die Strecke umgebaut, sie haben sie modernisiert, sie haben sie für MotoGP fit gemacht, sie haben neue Tribünen gebaut. Sie tun ja eine ganze Menge für sich selber auch. Und wenn dann die Formel 1 als Imagekiller quasi kommt, dann würde ich mir auch als Spa überlegen, ob ich das überhaupt noch will. Weil die Formel 1 ist für Spa, glaube ich, nicht mehr das Allerwichtigste, was es gibt. Weil sonst würde man, wie Kevin das auch schon richtig sagt, das Geld halt eher mal investieren. Weil ich glaube, die belgische Regierung hängt da auch mit drin auf jeden Fall. Nicht zu so einem Rahmen wie in Ungarn jetzt zum Beispiel. Aber es gibt Unterstützung von der Regierung für dieses Rennen. Ja, und da muss man einfach gucken, ob sich das noch lohnt. Also aktuell kann man sagen, Sophie, die Preise wurden ja ordentlich angezogen, auch fürs Camping zum Beispiel, und die Leute kommen trotzdem. Ja, die Campingplätze sind trotzdem ausgebucht. Das heißt, die Leute sind noch bereit, die Preise zu zahlen, weil Spa fasziniert, weil die Leute nach Spa wollen, weil es ein geiler Ort ist, eine geile Strecke ist. Und trotzdem glaube ich, dass Spa tatsächlich in 2-3 Jahren nicht mehr Teil der Formel 1 sein wird, aus vielen verschiedenen Gründen und nicht unbedingt, weil da jetzt wieder was passiert. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass man, klar, man kann und muss sicherlich auf sowas auch hinweisen, aber bitte, das ist mir dann so ein bisschen, geht mir manchmal so ein bisschen weit, muss ich sagen, und ein bisschen viel auf einmal.
Man muss also ja sagen, fast noch gefährlicher als Spaß, ja, Saudi-Arabien, dort viel weniger Rennstadt. Also man überlege sich mal, wenn Mick Schumacher da ungünstig zurückgeprallt wäre auf die Strecke und auch mitten auf die Dialien zurückgeprallt wäre bei seinem Qualifying-Crash im letzten Jahr, das hätte genauso passieren können. Da gibt es so viele blinde Stellen, noch schlimmer als in Spa. Deswegen, ja, auf vielen Strecken kann das zum Problem werden.
Ich glaube, das ist halt das Problem von Spa, dass du sagst in Saudi-Arabien, und das hat ja irgendein Fahrer auch gesagt, das ist auch, dass es genauso gefährlich ist, aber genau, Verstappen war es, da hätte es passieren können und in Spa ist es halt passiert. Das ist halt
das Problem, ja.
Blöder Zufall in dem Moment dann wahrscheinlich, aber klar, das spielt Spa natürlich da nicht in den Karten. Und ich finde trotzdem, dass man über das Thema Sicherheit da immer weiter drüber diskutieren kann und auch muss. Aber es ist natürlich auch nicht nur Spa-spezifisch. Das ist natürlich auch logisch. Und ja, ich würde mich dir und auch Dr. Marco auch anschließen, Kevin. Das Wichtigste ist einfach, dass man da dann eben auch wenn es jetzt wieder regnen sollte, beispielsweise am Sonntag, dann eben auch die richtige Entscheidung trifft. Auch nicht zugunsten des Entertainments im Zweifel, sondern dann eben auch doch für die Sicherheit und ja, hoffe auf jeden Fall, dass wir dann diesem Wochenende dann noch ohne weitere Unfälle auskommen, weil ich glaube, ja, zwei Stellen an der Strecke, an denen dann Blumensträuße niedergelegt werden, jetzt in dem Fall für Antoine Hubert und Dylan van't Hoff, das sind dann trotzdem auch zwei zu viele. Ja, wir wollen trotzdem nochmal auch auf Sportliche schauen, Kevin. Weil Kevin Herrmann jetzt vorhin seine Einschätzung ganz am Anfang auch schon abgegeben hatte zu Spa. Letztes Jahr haben wir ja gesehen, wie dominant Max Verstappen da auch von Platz 14, glaube ich, war es, auf Platz 1 gefahren ist, als wir da saßen, an der Kemmel mit unserer Starting-Grid-Reisetruppe. Also ja, das war mal wieder eine sehr faszinierende Vorstellung. Du hast es auch am Anfang schon gesagt, das erwarten wir eigentlich jetzt auch für Spa. Was glaubst du, was wird dahinter passieren? Das ist ja eigentlich die wesentlich interessantere Frage im Moment.
Also ich hoffe, dass McLaren diesen positiven Trend weiter zeigen kann, weil ich glaube, das wäre als Statement jetzt sehr wichtig, hat Kevin ja auch schon gesagt, dass das jetzt so ein bisschen der Härtetest wird für dieses Update und normalerweise sind sie jetzt schon fast verpflichtet dazu, eigentlich das zu bestätigen. Und dann wird es schon wieder sehr spannend, ja. Bei gewissen Witterungsbedingungen Williams würde ich mal nicht ausschließen, dass sie da eine gute Rolle spielen können. Albon natürlich, also Sargent, tut mir leid. Ich glaube nicht, dass Sargent diese Rolle einnehmen wird, sondern das wird dann eher Albon sein. Ja, und dann tue ich mich schon echt schwer, Ferrari, Aston Martin, Mercedes da irgendwie einzuschätzen und zu sagen, so, boah, ja, das wird dann irgendwie so der Nächste sein. Also ich glaube tatsächlich, dass McLaren wieder der Nummer 1 Verfolger ist und dann mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen, ja, können auch am Ende des Tages vielleicht Alex Albon im Williams plötzlich ein gutes, hohes Punkteergebnis einfahren kann.
Ja, spannend. Wäre natürlich den zu wünschen, nachdem das jetzt, ja, aber auch erwartbar in Ungarn jetzt nicht so das beste Wochenende für sie war. Ja, Kevin Herrmann, hast du noch irgendwelche Gedanken zu Spa und der Konkurrenzfähigkeit von einem oder anderen Team, ja, das Kevin jetzt noch nicht aufgegriffen hat vielleicht?
Ja, die Top-Teams, die hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen. Ich glaube, für Alpha Tauri wird es schwer. Die haben einen relativ hohen Luftwiderstand. Gleiches gilt für Alfa Romeo. Die sind ziemlich langsam auf den Geraden. Alpine jetzt auch, wie wir vorhin auch besprochen haben, das PS-Defizit. Das heißt, dort könnte es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger werden, vermute ich mal.
Ja, also denjenigen, die nach Spa fahren, würde mich auf jeden Fall ganz viel Spaß, und ich weiß, es sind auch einige von unseren Hörern und Hörerinnen hier. Also ja, ich hoffe, ihr könnt es genießen. Spa ist einfach und bleibt einfach was Besonderes. Und ich empfehle auf jeden Fall Gummistiefel. Ich hoffe, die habt ihr eingepackt. Solltet ihr zumindest tun, wenn ihr nicht eure Turnschuhe an der ersten Tankstelle entsorgen wollt nach dem Wochenende, so wie ich es 2021 getan habe. So, um das Thema Spa auch abzuschließen und diese Folge langsam auch abzuschließen, wollen wir natürlich noch unsere Tipps abgeben, bevor wir das tun. Aber Kevin, bekommst du natürlich noch wieder ja, deinen Auftrag und kannst uns mal auf den neuesten Stand bringen, was denn unser Tippspiel bei Kicktipp und auch unser internes Tippspiel hier angeht.
Wie immer beginnen wir mit unserem internen Tippspiel, und da waren wir drei ja wirklich nicht gut am letzten Wochenende. Ja. 1,5 Punkte jeweils für uns beide immerhin, ja, und ein Punkt für die MST-Redaktion. Ja, das heißt,
wofür gibt es eigentlich einen halben Punkt?
Wenn wir auf dem Podium zum Beispiel die richtigen tippen, aber auf dem falschen Ergebnis. Okay. Also wenn jetzt, wir haben zum Beispiel Perez auf 2 jeweils getippt, ja, und da er auf 3 gefahren ist, bekommt er dann einen halben Punkt. Du führst weiterhin mit 32,5 Punkten, dann die MST-Redaktion mit 25,5 Punkten und ich schließe auf 24 Punkte. Ja, bald habe ich die MST-Redaktion.
Geht also immer
Kevin,
weiter.
Und das Problem ist, dass Kevin leider eigentlich ein guter Tipper ist, aber an diesem Wochenende nicht. Also beim Kick-Tipp-Spiel hat er 2 Plätze verloren. Muss gerade mal gucken, wer der Supersieger war. Das kam nämlich aus Gruppe 2, der White Shadow mit 108 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Aus Gruppe 1, 103 jeweils für Alpha Penner und Bejul. Euch auch einen herzlichen Glückwunsch. Und in der Gesamtwertung führt Christio aus Gruppe 2 mit 1099 Punkten. Dann haben wir 1096 Punkte aus Gruppe 1. Sixi aktuell, sie hat 4 Plätze gut gemacht. Starke Leistung. Dann haben wir 1095 Punkte bei Scuferia aus Gruppe 2. Und dann haben wir 1093 Punkte von Tipper 3000 Asmodeus 42 aus Gruppe 2 und aus Gruppe 1. Also Scuferia ist Gruppe 1. Und Kevin Herrmann, der hat 2 Plätze verloren. Der ist von der Spitze verdrängt worden. 1093 Punkte übrigens jetzt punktgleich mit Ruben Zimmermann. Also auch dieser,
da geht es absolut um alles.
Spannendes Team-Duell.
Da geht es wirklich um alles. Da gibt es keine Team-Order, das kann man ganz ehrlich sagen. Also Christian hat gesagt, die können bis zum Ende der Saison durchfahren gegeneinander. Da wird nichts, muss keiner einen vorlassen vor der Championship, das ist sicher.
Ja, das ist das Wichtigste für mich, Ruben zu schlagen. Und Norman ist ja sowieso abgeschlagen, so schon so ein bisschen. Also.
Boah, da müsste ich mal gucken, wo Norman ist. Aber ich habe ihn nicht so weit oben gesehen tatsächlich gerade. Warte, ich suche mal gerade hier. Ja, okay.
Also über Kevin und mich wollen wir auf jeden Fall gar nicht
reden. Nein, über die reden wir nicht mehr. Wir haben ein bisschen zu oft nicht getippt tatsächlich. Das ist ein Problem.
Gut.
Ich finde Norman nicht. Also Norman ist abgeschlagen.
Na gut, zu weit weg. Interessiert uns nicht mehr. Sorry, Norman.
Ah, da ist er, 36.
Okay, das ist noch in Ordnung.
Besser als wir beide, immerhin.
Ja, eben, deshalb wollte ich jetzt auch nichts Kritischeres sagen. So, würde ich sagen, kommen wir dann auch zu unseren Tipps jetzt für dieses Wochenende. Und Kevin, du darfst gerne mal starten mit deinen, auch natürlich inklusive Sprintsieger an diesem Wochenende.
Genau, ne, die ersten 3 Pole, Sprint, Best of the Rest und der letzte Pole Position Max Verstappen am Freitag. Das Sprintrennen, da sage ich jetzt noch was anderes, das gewinnt Lando Norris. Und am Sonntag dann auf dem Podium Max Verstappen, Sergio Perez und, Obacht, Oscar Piastri. und damit auch Best of the Rest McLaren. Und letzter wird Kevin Magnussen.
Okay. Kevin Herrmann, was hast du entgegenzusetzen?
Was war es jetzt nochmal alles? Pole?
Pole. Ich fühle dich einfach durch. Pole als erstes.
Ja, Pole, ja, Verstappen.
Ja, dann der Sprintsieger.
Verstappen.
Gut. Podium am Sonntag.
Verstappen, Perez und ich weiß nicht, bei Charles Leclerc mit der Motorensituation, ob da vielleicht eine Strafe kommt. Ansonsten würde ich ihn auf 3 setzen, weil Ferrari hat, finde ich, den besten Motor, bloß zu viel Luftwiderstand noch. Aber das, ich sag mal, Leclerc Dritter.
Best of the Rest, sorry, ist dementsprechend Best Ferrari. Und ja. Letzter gewerteter Fahrer.
Da bin ich auch bei Magnussen mit dem Reifenverschleiß.
Okay. Ich sage auch Pole Max Verstappen, Sprintsieger Max Verstappen, Rennsieger Max Verstappen, dann Sergio Perez auf 2 und ich sage George Russell auf 3, Best of the Rest dementsprechend Mercedes und letzter wird Valtteri Bottas. Ja, bevor wir uns verabschieden, würde ich sagen, bekommt ihr natürlich noch den Service-Hinweis mit den Session-Zeiten von uns. Das erste und einzige Freitraining findet am Freitag um 13.30 Uhr statt. Dann geht es nach einer kurzen Pause um 17 Uhr direkt ins Qualifying. Samstagmittag um Punkt 12 folgt dann das Sprint-Shootout, das dann die Startaufstellung für den Sprint ab 16.30 Uhr festlegt. Und das Rennen, ja, könnt ihr dann wie gewohnt um 15 Uhr schauen. Und damit würde ich sagen, schließen wir den Laden hier für heute ab und dann sage ich erstmal vielen Dank, Kevin, an dich, dass du heute wie immer dabei warst.
Hat Spaß gemacht, danke.
Und auch an dich, Kevin Herrmann, nochmal einen Dank. Ich hoffe, du schließt jetzt erstmal 20 Stunden durch vielleicht, aber ja, wir sind auf jeden Fall dankbar, dass du dir die Zeit hier noch freigeschaufelt hast für uns.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich muss sagen, es geht sogar. Also jetzt bin ich gar nicht mehr so müde, aber ich denke, das kommt dann bald wieder.
Schön, dass wir dich wieder wach machen konnten. Das freut uns, dass du nicht eingeschlafen bist. Sehr gut. Und ich hoffe, ihr da draußen seid auch wach geblieben und ja, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das so ist, dann hinterlasst uns gerne Feedback, beispielsweise ein paar Sterne bei Spotify, Kommentar bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns finden könnt, auch gerne auf Social Media. Und ja, wie gesagt, wenn ihr vor Ort seid, genießt es, auch wenn ihr vom Fernseher seid, genießt es. Und ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.